Wollen Sie meine Seele retten?
Ich hörte, Sie haben Geburtstag.
Ja. Die Party fängt gerade erst an.
Kinocast.
Frohes neues Jahr euch allen, liebe Hörer. Wir sind's wieder, die Verrückten vom Kinocast, angetreten, um euch mit neuesten Filminformationen zu versorgen und ein bisschen was zu verlosen, Gewinnspiele und so. Und ich freue mich, auch im neuen Jahr wieder die Kate begrüßen zu dürfen. Hallo Kate.
Hallo, frohes neues Jahr.
Und ich freue mich auch, dass der Chris es geschafft hat, trotz leichter Krankheit. Leicht Malade.
Nur hier, hallo.
Hallo.
Leichter Krankheit, also muss ich dazu sagen, der andere Podcast pausiert gerade deswegen.
Ah, okay. Also falls der Chris heute nicht ganz so viele Witze macht wie sonst, dann ist das an seiner, was hast du, Halsschmerzen, Husten, das Übliche, würde ich sagen, oder?
Genau, ja.
Männergrippe. Genau,
na, das klingt schon schlimm, also man sollte schon mal die 112 bereitlegen, oder was ist das, 112, oder?
112.
Ja. Leg dir es bereit oder hol dir so ein Rentnertelefon, wo so große Tasten, wo du eine Taste nur drücken musst, wo du gleich jemand dran hast, weißt du? Gleich bereitlegen alles. Ja, schon mal Priester informieren, je nach Religion oder so. Naja. Aber wir waren auch tatsächlich.
Ich habe Yoda informiert wegen
Yoda. Religion. Okay.
Er kommt dann.
Oder das Spaghetti-Monster. Oder gibt es doch so eine Religion in den USA, ne? Wir waren aber tatsächlich in einer gar nicht so richtigen Sneak, weil eigentlich war vorher klar, was für ein Film kommt, also wurde auch offen genannt, nämlich zwischen den Jahren, wie es so schön heißt. Ich habe auch letztens erfahren, wieso das so heißt, zwischen den Jahren. Wisst Warum? Ihr das? Wisst ihr das?
Nee.
Ihr seid doch eigentlich relativ, oder ihr seid doch der Religion näher gestellt als ich. und da war, irgendwas war da mit katholisch, evangelisch und sonst war es irgendwann im Mittelalter, war eine sehr lange Zeit so, dass die einen halt das neue Jahr gefeiert haben, quasi irgendwie Geburt Jesu, und die anderen haben es gefeiert bei Auferstehung, also was eigentlich dann, Heilige Drei Könige, genau, sowas. Und manche haben am 1. gefeiert, und das war teilweise so, dass das über die, je nachdem, wo da welcher, wie heißt das in der Hierarchie der Religion, was gibt es da, Päpste, was ist da unten drunter, da gibt es da noch irgendwelche, die so regional, genauso. Und das haben die festgelegt, dass teilweise in Städten, wo ein Teil irgendwie evangelisch, einer katholisch war oder sowas, dass es mittendrin getrennt war, dass die einen halt irgendwie am 24. Weihnachten gefeiert haben und die anderen, Neujahr gefeiert haben und am 25., besser gesagt am 1. Weihnachtstag, und die anderen irgendwie am 1. Januar und manche sogar noch später. Und da hat man sich dann halt, wie das so schon hieß, zwischen den Jahren getroffen, weil die einen, für die begann halt das Jahr schon eher und die anderen begann es halt später. Und ich kann es jetzt nicht ganz so genau wiedergeben, das war nur irgend so ein Rätsel im Radio und ich war da gerade unterwegs, aber ich fand das mal ganz interessant, weil man hört es ja immer, was das bedeutet, aber was es bedeutet.
Ja. Ich möchte da an dieser Stelle meinen Lieblingswitz zwischen den Jahren noch hinzufügen. Der natürlich aus meinem Film des Jahres Deadpool ist, wo Ryan Reynolds mit seiner Freundin da im Bett liegt und sagt, wenn dein linkes Bein Weihnachten ist und dein rechtes Bein Neujahr, darf ich dann zwischen den Jahren mal vorbeischauen?
Wie haben die das eigentlich im Englischen gemacht dann?
Ich weiß es gar nicht.
Muss man sich nochmal angucken. Ne?
Habe ich also nicht drauf geachtet.
Weil da geht ja der Witz nicht.
Gerne mal machen.
Interessant. Aber lass uns mal über Assassin's Creed reden, unsere Nicht-Sneak des zwischen den Jahren. Nämlich Assassin's Creed, wer irgendwie mal das Spiel gespielt hat, weiß ungefähr, wovon es handelt. Also über den Dächern rumsteigen, irgendwelche Leute möglichst lautlos umbringen, ranschleichen. Und es gibt da diesen sogenannten Animus, wo der Hauptdarsteller Michael Fassbender quasi sich so einklinken kann, so ähnlich wie bei der Matrix, wo man dann so zack und ist dann irgendwo. Und hier ist es aber noch so, diese Geschichte, die da drumherum gestrickt ist, man wird transportiert in eine, ja, in die Vergangenheit, in diesem Animus, und das basiert auf der eigenen DNA. Das heißt, man kann quasi seine eigenen Vorfahren quasi das erleben, was die gemacht haben. Und da ist der Michael Fassbender, der den Callum spielt hier, der hatte halt Vorfahren, die damals bei den was war es, nicht Tempelritter, wie hießen die anderen?
Assassine.
Genau, bei, Assassin. Ach, natürlich, klar. Bei den Assassinen waren, also was dann so die Gegenspieler von den Templern waren. Und man hatte wohl schon mehrmals versucht, dort so eine Verbindung aufzubauen, und die recherchieren da so in der ganzen Historie, um da jemanden zu finden, der eventuell da Gene hat. Und er ist ein verurteilter Mörder, er soll umgebracht werden, hat die Todesstrafe, und er wird dann quasi, er kriegt die Injektion, schläft ein, wacht auf und ist dann in dieser Forschungseinrichtung und soll für die eben diese Aufgaben erfüllen. Und ja, das macht er dann auch. Er ist dann erstmal ein bisschen verwundert, was da alles geht. Die Wissenschaftlerin wird gespielt von Marion Cotillard. Ihren Vater, dem die ganze Einrichtung gehört und der auch die ganzen, den ganzen Ruhm für sich einheimst, wird gespielt von Jeremy Irons. Und das war es eigentlich auch schon mit den Leuten, die man so halbwegs kennen könnte. Ansonsten, ja, wir haben es in 3D gesehen. Das fand ich ehrlich gesagt nicht so besonders, weil speziell bei diesen ganzen schnellen Szenen, wenn die da über die Dächer rennen und kämpfen und sowas, da stört mich 3D immer extrem, weil ich glaube, da kommt die Framerate einfach nicht mit. Deswegen hat ja damals auch der Peter Jackson für den Hobbit das in höherer Framerate gedreht. Das kommt dann einfach nicht hinterher und das gefällt mir dann einfach auch nicht. Und ja, wie fandet ihr so? Assassin's Creed, nicht Sneak?
Ja, ich war nicht dabei. Gar nicht gut, glaube ich. Die hat keine Meinung. Ich muss sagen, ich tue mir relativ schwer, weil ich habe den Film nicht so gefeiert wie manch andere im Saal dann. Ich fand es relativ verwirrend am Anfang gleich schon, also wie das alles aufgebaut wurde, wie die ganze Geschichte erzählt wurde. Es war, also ich kannte es noch damals vom Spiel, also ich habe den ersten Teil auch gespielt und ich fand es da auch schon so, Moment, und warum und was und ja, okay und Und so ähnlich ging es mir jetzt in dem Film auch. Ich habe mir da ein bisschen mehr eigentlich gehofft, dass es ein bisschen logischer aufgebaut ist, aber ich fand es teilweise extrem, ja, komisch irgendwie. Also es hat mich nie so richtig abgeholt. Mein Negativ-Highlight war, dass ich, glaube ich, 10 Minuten vom Film verschlafen habe, was mir relativ selten im Kino eigentlich passiert. Aber da hat es mich wirklich weggehauen, weil irgendwann war es einfach, ja, zu langweilig. So aus meinen Augen. Und ja, das 3D braucht kein Mensch bei dem Film. Also wie du es auch gesagt hast mit den Dachszenen und so, ja super, man springt mal in die Tiefe und da kommt alles und ha. Also 3D habe ich nicht gebraucht, Geschichte fand ich relativ fade. Insgesamt fand ich auch, die Darsteller sind relativ blass geblieben. Also keiner hat jetzt irgendwie für mich hier so richtig vollends überzeugt und hat vollends den Film tragen können. Das ist irgendwie schade, also wenn gerade solche drei schon relativ größere Namen eigentlich dabei sind, also mit Michael Fassbender oder Michael Fassbender, wie ich ihn nenne, und Marion Cotillard und Jeremy Irons, habe ich mir mehr versprochen von ein bisschen und konnte ja meine inneren Erwartungen überhaupt nicht erfüllen und hatte, wie gesagt, den Negativhöhepunkt, als ich eingeschlafen bin.
Eingeschlafen bin ich nicht, aber ich fand ihn auch nicht so gut wie erwartet. Allerdings hat er schon so gewisse Qualitäten gezeigt, die vielleicht noch ein bisschen weiter ausgearbeitet werden könnten. Es soll ja angeblich eine Trilogie erscheinen. Und ja, es war halt der erste Film, den Ubisoft hier produziert hat. Und ich meine, Ubisoft, die können schon was, die können Geschichten erzählen. Ich habe den ersten Teil damals nie gespielt. Muss ich dazu sagen, irgendwie, weiß nicht warum, ist irgendwie so ein bisschen an mir vorbeigegangen. Vielleicht gab es da gerade ein neues Civilization oder irgend sowas. Ich weiß nicht mehr, was dann damals mich davon abgehalten hatte. Ich glaube, ich hatte damals in der Zeit keine aktuelle Konsole, glaube ich. Und ja, ich weiß nicht mehr. Keine Ahnung, was mich da abgehalten hatte. Ich habe dann den Teil gespielt, wo es dann irgendwie mit Piraten und so war. Also wo der auf irgendeiner Insel war. Und da fand ich es eigentlich, es wurde relativ schnell erklärt, was ist da, wie funktioniert das? Man beamt sich da halt so rein in die Welt und ist dann da drin und kann das erleben und bla bla. Das fand ich eigentlich ganz cool. Vielleicht haben
die ja, das, aber das war so überfallartig irgendwie so. Ja, so und so wurde es jetzt gemacht und fertig und Glückwunsch. Und großartig zu der Vergangenheit vom Hauptdarsteller kam auch nicht mehr so viel raus. Also es war halt, ja, ohne jetzt viel zu spoilern, halt die Geschichte als Kind und dann wird halt der Mordsprung gemacht 30 Jahre später. Und warum er jetzt so eine Person ist, wie er aktuell wurde, dann, das wird halt überhaupt nicht erklärt. Mhm. Das wird einfach so, ja, ist jetzt so.
Ich habe jetzt bloß gerade vom Spiel geredet.
Ich bin schon wieder beim Film, Entschuldigung.
Nee, beim Film, genau, da war es nämlich genau anders. Das war am Anfang sehr verwirrend. Also uns wurde der erstmal vorgestellt und ich habe mich auch immer gefragt, also ich glaube in dem Teil, den ich gespielt habe, wobei ich mir da jetzt nicht mehr so sicher bin, da sieht man immer diesen Adler, der da so fliegt. Ich weiß nicht, ob das da bei mir drin war, weil das ist ja irgendwie so dieses verbindende Element.
Ist es nicht ein Falke?
Oder was auch immer, keine Ahnung. Ich bin jetzt nicht so der Ornithologe hier. Bin nicht so der Philatelist hier, weißt du?
Oh, jetzt schmeiß ich aber einiges durcheinander.
Ich hab's mit Absicht gemacht. Ne? Was ich auch, ich fand den vom Drehbuch her nicht ausgereift, den Film. Da waren viele, viele unklare Sachen drin, viele Storylinien, die so im Leeren. Zum Beispiel, das kann ich jetzt spoilerfrei sagen, weil keiner wird es wissen, worum es geht. Also es gab diese eine Nebenfigur, ziemlich großer, und der hatte dann mal so einen bedeutungsschwangeren Satz, so nach dem Motto, mit Ehre und Gewissen und sowas, bevor unser Michael Fassbender da nochmal reingegangen ist in die Matrix, sage ich mal. Und der agiert dann am Schluss irgendwie ganz anders, als ich es erwartet hätte. Ja. Weiß nicht, ob du weißt, was ich meine.
Ich weiß, was du meinst.
Spoilerfreier kann ich es jetzt nicht umschreiben.
Ebenso, das ist aber auch wieder so, hast das perfekt auch gerade damit mehr oder weniger gesagt, weil die ganzen Figuren drumherum, die haben die müssen dabei sein, die sind eigentlich wichtig für den Film, aber die sind auch fürchterlich blass.
Also auch die, alles komplett die so Mitgefangenen, nenne ich es jetzt mal. Also wir lernen da so peripher mal ein paar Leute kennen, die sich mal bei ihm an den Tisch setzen und dann irgendwie denkst, ja, das ist ja ganz cool hier, irgendwie so ein, was hat er gemacht, irgendwie so ein Voodoo-Beschwörer oder irgendwas, ne? Man dachte nun, ja, da rauft sich vielleicht eine coole Truppe zusammen, aber irgendwie, ja, verlief das auch im Leeren. Also viele, viele verschenkte Möglichkeiten und auch die Darsteller nicht so eingesetzt, wie sie könnten. Also Marion Cotillard, die konnte ja nur überhaupt nichts zeigen von dem, was sie kann. Also das war ja wirklich, die hat ja immer den gleichen Gesichtsausdruck. Also als würde sie Nicolas Cage nacheifern wollen.
Also, ja, eine Mimik wie ein Kühlschrank, mehr oder weniger. Also
die ganze Zeit immer genau so.
Ja, Osaka, völlig blass. Also du hast so viel Potenzial, du hast eine coole Geschichte, du hast coole Schauspieler, so viel Potenzial da drin. Und dann kommt sowas bei rum.
Wirkt die für mich so ein bisschen so, als hätte man sie irgendwie vertraglich gezwungen, in diesem Film mitzumachen. Und sie hat sich da so durchgekämpft, naja, so gut, ich bin halt da, ne? Also ich, aber mehr auch nicht, ne? Also ich bringe da jetzt hier nichts ein. Ich kenne das Spiel nicht oder was weiß ich, ich habe das Spiel gespielt und fand es scheiße und jetzt soll ich hier den Film spielen. Was hat mein Agent mir nur angetan, ne? Aber ja, aber nichtsdestotrotz, also 3D, aber es war schon irgendwie, ja, halt mal ein europäischer Action-Science-Fiction-Film und der Hauptdarsteller macht es erstaunlich gut, also der Michael Fassbender. Und wie gesagt, ich habe dem Film ja 7/10 gegeben, da stehe ich auch noch dazu und ich hoffe einfach mal, dass da vielleicht auch irgendwie ein Director's Cut kommt, weil die Version, die wir im Kino hatten, die war auch schon relativ lang, glaube ich. Vielleicht konnten sie einfach oder wollten nicht noch mehr da drin unterbringen. Kann auch sein. Wie liegst du punktemäßig? Was steht hier? 6 Punkte, ne?
Genau, ich stehe bei 6/10. Und ich habe einen Kollegen dabei gehabt und der hat so ziemlich, glaube ich, jedes Spiel da durchgespielt gehabt und hat gemeint, der Film hat überhaupt nichts mit dem Spiel zu tun.
Also, ja, doch, das fand ich auch gewisser Weise schon.
Sehr spannend.
Also ob natürlich nun die Story mit dem Apfel von Eden oder was, ob das natürlich, das kann ich nicht beantworten. Weil in dem Teil, den ich gespielt habe, war das nicht. Ja, aber sonst ja. So mit dem Reinbeamen da. Was mir noch ein bisschen...
Du hast jetzt den Apfel von Eden nochmal angesprochen. Ich habe mich die ganze Zeit eigentlich gefragt, was ist, wenn man das Ding einfach kaputt macht?
Das geht bestimmt nicht kaputt. Das ist bestimmt
dann
sowas,
dann hat's auch Ruhe.
Wo Thor mit seinem Hammer draufhauen kann und boom, alles rundherum kaputt, aber der Apfel ist noch ganz. Und der Hammer hat einen Sprung.
Wobei ich glaube, Thor hätte den Film gerettet, aber das...
Thor könnte jeden Film retten. wenn ich hier gucke in der Facebook-Gruppe, na, also die meisten haben bis jetzt bei 8 Punkten sogar abgestimmt. Ja. Ich meine, hat schon vielen, denke ich mal, ganz gut gefallen. 9 hat keiner gegeben, 10 auch nicht. Und haben auch ein paar 3 und 5 Punkte gegeben. Na, mal schauen. was dann noch alles so eintrudelt an Bewertungen hier. Also ich denke mal, kann man sich durchaus mal angucken. Ist halt mal ein europäischer Actionfilm, der sehr amerikanisch trotzdem aussieht, aber...
Ja, und aber dem Hype nicht gerecht wird.
War da ein Hype? Hast du einen Hype gemerkt irgendwie?
Ja, Assassin's Creed, boah, voll cool, boah, Michael Fassbender, boah. Ja, nee.
Ich meine, es gibt so Filme, wenn die neu starten, dann wäre ich hier zugeballert, wenn ich hier irgendwie auf YouTube gehe, sehe ich da, kriege ich da den Trailer verordnet, quasi als Werbung oder sowas. Aber das war bei dem jetzt hier eigentlich nicht der Fall. Naja. Also, ich glaube, die Kate wird da nicht unbedingt jetzt ins Kino gehen, basierend auf unseren Meinungen, oder?
Also ich will ihn tatsächlich mal sehen, aber ich kenne halt die ganze Geschichte dahinter gar nicht. Ich kenne die Spiele nicht und also ich würde ihn schon gerne mal sehen, weil ich halt Michael Fassbender sehr mag. Aber jetzt ins Kino gehe ich deswegen nicht.
Ja gut, die Spielgeschichte kann man ja auf dem Bierdeckel erzählen, hatte ich ja gerade. Also da gibt's
die Möglichkeit. Also ich finde solche Geschichten eigentlich ganz cool. Ja. Nur was mir aber nicht gefällt, ist dieses, wir nehmen einen verurteilten Straftäter und statt dass er stirbt, muss er für uns da in die Vergangenheit irgendwas machen. Das finde ich vom Grundprinzip her einfach scheiße.
Ja, die hatten ihn schon vorher beobachtet, aber also es war nicht irgendeiner.
Ja, schon, aber ich weiß nicht.
Naja. Mach du mal lieber die Sneak-Tipps für die nächste Woche. Erzähl mal, was da so...
Chris, was da so getippt wurde?
Chris, was hattest du für einen Hinweis gegeben?
Der Chris hat den Hinweis gegeben.
Wenn dann hat der Chris
den Hinweis gegeben. Hab ich doch gesagt, oder? Chris, was hattest du für einen Hinweis gegeben?
Der Tipp für nächste Woche oder für die nächste Sneak ist, oder für die erste Sneak im Jahr 2017, jetzt haben wir es endgültig eingegrenzt, wir lösen unsere Probleme zusammen oder gar nicht.
So, Kate, was haben wir da für...
Viele Tipps, vor allem viele Tipps von dir, aber es gibt auch Tipps von anderen. Und so, wir fangen mal an mit dem Tipp La La Land.
Ja, das ist
Der wäre schon ziemlich cool, aber das glaube ich nicht.
Ich weiß es nicht. Der ist ja nun für zig Golden Globes nominiert. Aber hey, ein Musical, ich weiß nicht, ich tue mich da unheimlich schwer. Ich bin da so ein Banause, was so ein Musical angeht.
Mag ich schon, aber ich glaube nicht, dass der Film zu groß ist dafür, dass er in eine Sneak kommt, dass er gesneakt wird. Glaube ich fast nicht.
Ich hoffe es nicht.
Der nächste in der Reihe ist Kundschafter des Friedens. Das weiß ich nicht so genau, was es geht, aber ich guck mal nach. Wahrscheinlich irgendwas mit Krieg. Eine deutsche Komödie startet Ende Januar. Jochen Falk, ehemaliger Topspion der DDR. Ah, okay, alles klar.
Mit Henry Hübchen und Michael Quisdeck. Das klingt schon mal nicht so schlecht.
Das könnte ganz nett werden.
Das wäre ein schöner
Sneakfilm. Und dann habe ich lauter Tipps, die gehören dir.
So, gut, dann mache ich die mal. Wobei ich da auch fast glaube, dass, ich fange mal an. Ich habe die Hollars, eine Wahnsinnsfamilie, von wegen Familie und Probleme lösen wir nur gemeinsam und so. Die haben da wohl irgendwie ein paar Problemchen in ihrer Familie. Ja, irgendwas mit, Zitat, Herzreisende, die den Blick in berührender Weise auf familiäre und freundschaftliche Bindungen richtet, bla bla bla. Also könnte sein, hat auch irgendwo gesneakt, habe ich gelesen. Dann Subura. Warum habe ich den jetzt eigentlich getippt? Moment. Genau, eine gefährliche Spirale aus Erpressung, Korruption, Gewalt und Mord beginnt sich immer schneller zu drehen, um sich unaufhaltsam tief in das dunkle Herz von Rom zu bohren. Keine Ahnung, da geht es also um Mafia, die zusammenarbeiten muss mit verschiedenen anderen, keine Ahnung. Passengers hätte ich auch noch getippt, wobei ich, wie du eben bei dem anderen gesagt hast, fast glaube, dass der zu groß ist für die Sneak.
Mhm.
Aber
den Tipp hatte ich auch geliked, weil ich das auch, da habe ich auch als allererstes dran gedacht, als ich den Tipp gesehen habe, aber wird glaube ich auch wieder zu groß sein.
Weil die sind ja zu zweit auf diesem Schiff und müssen ihre Probleme irgendwie gemeinsam lösen. Ja. Und dann habe ich noch erfahren, dass in anderen Sneaks, ich glaube bei den Kollegen von Leinwandperlen lief, mein Blind Date mit dem Leben, das habe ich einfach mal mit in die Runde reingeworfen. Da weiß ich zwar nicht, irgendwie mit gemeinsamen Probleme lösen, aber...
Ja, doch, ich glaube, ich habe den Trailer gesehen. Da ist irgendwie ein junger Mann, der will eine Ausbildung im Hotel machen, hat aber das Problem, dass er eigentlich blind ist oder quasi fast gar nichts sieht, entweder gar nichts oder fast nichts sieht. Das aber tatsächlich relativ gut überspielen kann. Und dann findet das jemand raus, einer von seinen Kollegen, und die arbeiten dann quasi zusammen und er hilft ihm und Könnte auch schon passen.
Klingt gut.
Ja.
Klingt, als könnte es passen, ja. Naja, dann lassen wir uns mal überraschen, was da morgen dann kommt. Und machen wir weiter mit den gesehenen Filmen. Ich glaube, ich bin der Einzige, weil ich habe letzte Woche echt viel, weil hier die Kinder waren zu Hause, wir haben hier viel geguckt. Ich war selber auch im Kino mehrmals und dann habe ich so noch was geschaut, weil ich bin früh immer mit meiner Frau zusammen aufgestanden, weil die musste arbeiten, wie sich das gehört. Und ich bin zu Hause geblieben und hatte dann halt noch irgendwie ein bisschen Zeit, bis die Kinder langsam wach geworden sind, um hier noch was zu gucken. Die Zeit habe ich sonst meistens nicht, weil da gerade wenn ich irgendwelche Erwachsenengeschichten wie Suicide Squad, zu dem ich noch komme, gucken will, da können die Kinder nicht hier rumrennen, wenn da Mord und Totschlag im Fernsehen ist. Aber erstmal waren wir im Kino in Vaiana. Also eigentlich heißt der Moana, aber im Deutschen heißt er ja Vaiana. Ich glaube, wir hatten schon mal gesagt, warum das so ist. Und der lief ja auch schon mal in der Sneak. Also wir haben schon mal prinzipiell drüber gesprochen gehabt, kann ich mich erinnern, worum es da geht. Es geht also um die Vaiana, die eigentlich die Nachfolgerin von ihrem Papa ist. Der Papa ist Chief auf so einer Insel, ich glaube so eine Hawaii-Insel, so eine schöne Südseeinsel. Und die leben halt nur auf der Insel, weil hinter dem Riff ist alles böse und gefährlich und Monster und sowas. Und sagt so die Mythologie und die wird auch gepflegt. Da gibt es dann so eine alte Frau im Dorf, die auch davon berichtet, dass alles ganz schlimm ist. Ah, die Tochter, die Vaiana, die zieht es immer so ein bisschen nach draußen und da gibt es auch schon am Anfang ein paar sehr schöne Szenen, wo man sieht, dass ihr das Meer zugetan ist. Es ist halt wirklich ein schönes Märchen. Das Meer verändert sich dann, wenn sie da in die Nähe kommt und sie hilft dann zum Beispiel auch, also ganz klein ist schon eine kleine Schildkröte auf dem Weg ins Meer und so, beschützt sie und da revanchiert sich das Meer auch dafür und sehr schöne Szenen und sie zieht es immer nach draußen, sie würde gern zur See fahren, aber ihr Vater ist halt dagegen und als sie langsam so nachwächst und die Stammesgeschäfte langsam übernehmen soll, ist es dann halt wirklich so, dass diese Mythologie, diese Geschichten langsam eintreten. Das heißt, es legt sich ein dunkler Schatten über die Insel, die Kokosnüsse wachsen nicht mehr, es werden keine Fische mehr gefangen, alles ganz schlimm und sie entdeckt auch noch, ach nee, das will ich jetzt mal nicht spoilern, auf jeden Fall, sie begibt sich dann eben auf die Reise und dort lernt sie Moana kennen relativ früh. Das ist so ein Halbgott, ziemlich durchgedrehter Typ, den sieht man ja im Trailer schon, wo nachher eigentlich der Film benannt ist im englischen Original. Und wird im Deutschen übrigens gesprochen von Andreas Borani. Macht er ziemlich gut, weil er hat auch ein paar Sing-Szenen und das macht er dann alles selbst und so, fetzt. Ja, und mit ihm zusammen begibt sie sich dann nun auf diese Reise. Sie müssen nämlich so einen bestimmten Stein wieder in das Herz von der Hauptinsel zurückbringen, damit eben alles wieder grün wird. Und das, was ich jetzt so ein bisschen quasi auf dem Bierdeckel erzählt habe, wird dann sehr stark ausgeschmückt mit sehr vielen Abenteuern und Rollenspieler würden sagen Sidequests, sie da noch zu meistern haben. Und am Anfang müssen sie sich natürlich selber erstmal zusammenraufen und das Ganze ist wirklich eine sehr schöne, märchenhafte Geschichte. So ein richtig schöner Film zu Weihnachten, finde ich. Wir haben jetzt erst nach Weihnachten geguckt. Ich glaube, so diese ganze Art, wie es erzählt ist und so diese Lehren, die da so drin stecken und so, das ist so ein richtiger schöner Vorweihnachtsfilm. Also den hätte ich, wenn ich ihn vor Weihnachten gesehen hätte, hätte ich allen empfohlen, noch vor Weihnachten schnell reinzugehen. So empfehle ich es halt einfach mal nur so. Also geht halt mal rein. Und bis auf dieses Gesinge, was mir ein bisschen zu viel war, was aber witzigerweise, es nimmt sich dann selber so ein bisschen auf die Schippe, dieser Film. Und das will ich jetzt mal nicht verraten, auf welche Art und Weise, aber am Anfang wird sehr viel gesungen und dann gibt es so einen bestimmten Punkt, ab da wird sehr, sehr wenig gesungen und das hat einen bestimmten Grund und das fand ich ziemlich nett gemacht, weil am Anfang dachte ich erst, oh Gott, wenn die jetzt den ganzen Film über so viel singen. Ja. Empfehlenswerter Film, wirklich toll gemacht und das ist ja quasi der Nachfolgefilm von der Eiskönigin, wenn ich mich da recht erinnere. Der hat mir auf jeden Fall jetzt besser gefallen als die Eiskönigin. Hat halt auch noch eine etwas, eine interessantere Geschichte, fand ich jetzt. Also es war spannend, es war lehrreich und es war halt nicht nur so dieses menschliche Miteinander, wie es jetzt bei der Eiskönigin war, sondern war halt auch so noch, ich kann es nicht verraten, um was es da alles noch geht, aber war halt noch viel mehr drin, fand ich. Und trotzdem für groß und klein toll. Also ich war ja mit meiner Tochter in Klammern 11 und dem Kleinen in Klammern 4 waren wir drin und es hat allen gefallen. Und wir waren in einer wirklich Nachmittagsvorstellung 13.30 Uhr im Metropol 2, was auch für die, die es kennen in Stuttgart, die wissen natürlich, was gemeint ist. Es ist halt wie so ein Amphitheater, das heißt, es geht sehr steil nach unten und da können halt wirklich auch Kinder wunderbar schauen, ohne dass jetzt jemand Großes sich davor setzen kann. Und wir waren in 2D und das ist halt dann wirklich ein schönes, entspannendes Schauen, als wenn man da immer die Brille drauf hat. Wir hatten ja erst irgendwie ein paar Tage vorher Assassin's Creed und dann so ein Film. Ich habe natürlich die Stellen gesehen, die so ein bisschen auf 3D gebügelt waren, aber ich glaube für die Stellen, ja. Mein gut, Animationsfilme gehen immer gut in 3D, aber also bei mir ist der wirklich ganz weit vorn vertreten, irgendwie so bei, weiß nicht, 9 von 10. Hat mir wirklich sehr gut gefallen und auch Kindern sehr gut gefallen. Empfehlenswerter cool. Film. Ja.
Ja, hätte ich jetzt auch Lust drauf.
Ja, du musstest ja leider arbeiten, sonst hättest du gern mitkommen können.
Jemand muss ja arbeiten.
Aber das ging halt nur um die Zeit bei uns dann. Ja. Kannst ja noch reingehen. Ich glaube, der läuft ja noch. Der ist ja auch in den Charts ziemlich gut vertreten.
Mal schauen, ja.
Ich habe da noch einen alleine geguckt, nämlich Office Christmas Party in OV. Auf den, also geneigte Hörer werden es ja wissen, da habe ich mich eigentlich schon die ganze Zeit drauf gefreut, weil da wirklich viele Darsteller dabei sind, die mir sehr, sehr gut gefallen aus diversen Serien und ja, weiß nicht, also wenn ich da nur an TJ Miller denke, der dort mitspielt, den man aus Silicon Valley kennt, oder bei Deadpool hat er auch den Barkeeper gespielt und ja, aber kurz, worum geht's? In einem Büro soll eine Weihnachtsfeier, nee, Entschuldigung, es soll keine Weihnachtsfeier, sondern es muss natürlich politisch korrekt eine Allreligionsfeier oder wie sie es genannt haben, stattfinden. Ja, wir hatten selber auch das Problem mit unseren Weihnachtskarten.
Fängt ja schon gut an.
Wir durften keine Weihnachtskarten verschicken, weil wir auch in die ganze Welt verschicken, sondern wir mussten halt sogenannte, was haben wir geschickt, irgendwie New Year's Karten oder Seasons Greetings oder irgend sowas, keine Ahnung. Egal. Auf jeden Fall Hauptrollen Jennifer Aniston, Jason Bateman, den man kennt aus Arrested Development zum Beispiel und aus etlichen anderen Filmen. Olivia Munn ist mit dabei, besagter TJ Miller. Dann ist, ich glaube, Kate McKinnon war das dabei. Die hatten wir auch zuletzt gesehen bei Ghostbusters. Da hat sie die coole Rolle gehabt. Und ja, es soll in dieser Firma eine Weihnachtsfeier stattfinden und alle sind da schon ein bisschen hibbelig tagsüber drauf. Aber dann kommt die Chefin, die große Chefin von der Firma, weil das ist nur eine Niederlassung. Die große Chefin kommt zu Besuch, gespielt von Jennifer Aniston, und sagt, oh, die Zahlen hier, die sehen gar nicht gut aus hier in diesem Branch, sondern ja, die müssten eigentlich viel höher sein und ja, jegliche Weihnachtsfeiern sind gecancelt, weil die kosten auch eh alle zu viel Geld und wir müssen Geld sparen, kommt halt zu wenig rein und so. Und es ist aber alles schon irgendwie geplant und am Laufen, die ganze Geschichte. Und der TJ Miller, der dieses Büro, diese Niederlassung von der Firma leitet, ist der Bruder von Jennifer Aniston. Also das heißt, der Bruder von der großen Chefin. Und er ringt ja ab, dass wenn er den großen Deal an Land holt mit einem bestimmten Kunden, für den sie heute an demselben Tag noch einen Pitch haben, Nachmittag, wenn sie den Deal holen, dann ist alles gut. Und ach so, genau, sie sollten nämlich auch noch Personal dann reduzieren, weil es so schlecht läuft bei denen und so. Und da ringt er ja ab, wenn er den Deal holt, dann brauchen sie nicht das Personal reduzieren und können die Weihnachtsfeier machen und alles wird gut und so. Dann werfen sie natürlich alles da rein in dieses Ding und sie müssen dann noch den Typen von der anderen Firma, von dem sie einen Auftrag haben wollen, den laden sie dann noch mit zu ihrer Weihnachtsfeier ein, weil der mal so sinngemäß sagt, so ja, die anderen Firmen, die von uns alle den Auftrag haben wollen, hier, die, ah, was weiß ich, sind alles so namenlose und die machen hier mal da und da hat man mal mit dem einen, mit dem anderen zu tun und da lädt er ihn auf die Weihnachtsfeier ein, sagt, ja, da können sie mal unsere Leute alle kennenlernen. Und ob das eine gute Idee war, den da einzuladen, das zeigt sich dann. Auf jeden Fall fängt dann die Weihnachtsfeier an, so schrittweise zu eskalieren. Und ja, man hat ja schon ein bisschen was im Trailer gesehen. Es ist leider nicht ganz so witzig, wie ich es mir erhofft hatte. Ich dachte, es ist noch irgendwie ein Zacken schärfer. Und ich bin eigentlich von den wesentlich mehr politische Inkorrektness gewöhnt, von den Serien halt, von diesen Darstellern, die da dabei sind. Und ich hätte mir da wesentlich mehr erhofft. Gerade ich hatte ja irgendwann vor nicht allzu langer Zeit hatte ich ja Bad Santa 2 geguckt. Ich hätte mir eher so einen krassen abgefahrenen Humor da drin gewünscht. Aber Office Christmas Party, das ist mir noch eine Spur zu brav und der hat mir eine Nebengeschichte irgendwie zu viel. Irgendwie hätte man sich drauf besinnen müssen, einfach eskalierende Party und ja, also wirklich keep it simple. Aber dann diese Geschichte, dass da irgendwie noch Leute entlassen werden sollen und so und die versuchen dann noch irgendwie das abzuwenden und das tut dem Film irgendwie nicht ganz so gut und ich weiß nicht, ob es das unbedingt gebraucht hätte. Ich glaube einfach einen coolen Partyfilm mit Eskalation oder so hätte wahrscheinlich besser funktioniert, sodass der leider bei mir nur so, 6,5 von 10 bekommt. Aber ich bin nichtsdestotrotz ganz froh, den gesehen zu haben.
Dass du ihm so wenig Punkte gibst, nachdem du dich so drauf gefreut hast.
Ja, vielleicht war das der Grund. Vielleicht habe ich zu hohe Erwartungen an den Film gehabt. Aber ist halt so, ne? Kann man nichts machen. Ihr habt wirklich nichts geguckt hier an Film?
Filme gar nicht.
Muss ich noch weitermachen? Ich habe mir mal Suicide Squad gegeben. Haha, ich habe mal einen Superheldenfilm vor euch geguckt, ne? Nachdem ihr da nämlich irgendwann in unserem Jahresrückblick gesagt habt, ihr habt den noch nicht gesehen, weil ihr da Bedenken habt. Und hatte mir den mal hier ausgeliehen gehabt auf Blu-ray und da gab es auch die Extended. Und ich habe nur die Extended geguckt, also ich kenne jetzt nicht die normale Kinofassung. Ich hoffe, ich sage jetzt nichts, was da in dem da irgendwie drin wäre, was in dem anderen nicht drin ist oder keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es ja gedreht von David Ayer, der ja Sabotage gemacht hat und End of Watch und Street Kings und so. Und eigentlich doch schon, durchaus gute Arbeit abgeliefert hat als Regisseur. Gut, Herz aus Stahl mit Brad Pitt war jetzt nicht so der Hit, aber muss ich mal kurz überlegen, worum es da eigentlich ging, weil das war echt dann wirklich sehr viel. Irgendwie raufen diese, also es sind alles Superhelden, aber im negativen Sinne eher so super Verbrecher. Und man kommt halt auf die Idee, dass man sagt, die ganzen Superhelden, also wenn jetzt zum Beispiel Superman plötzlich einen Klatsch kriegt und irgendwie anfängt, da alles zu verwüsten, irgendjemand muss dem ja Einhalt gebieten und man kommt halt auf die Idee, dann so eine Truppe aufzubauen, die quasi die Feuerwehrleute sind, wenn da irgendwie mit den anderen Superhelden irgendwas schief geht. Und dann nimmt man nur ausgerechnet dieses nicht dreckige Dutzend, aber das wird es fast treffen. Also das sind wirklich halt alles irgendwie Verbrecher. Ich bringe sie gerade alle nicht zusammen. Also Will Smith war auf jeden Fall dabei. Der spielt so einen übelsten Scharfschützen. Also der kann, wenn der eine Waffe in der Hand kriegt, der trifft einfach alles, was da irgendwie aufploppt vor ihm, mal wirklich auf ewige Entfernung. Ich komme jetzt nicht auf die ganzen Namen. Habt ihr die eher parat? Also da war noch eine Frau, die... Hä?
Wisst die ihr Harley Quinn?
Wisst ihr die Namen? Kriegt ihr die alle zusammen? Ich bring's nicht mehr.
Alle Schauspieler kriegen
nicht
zusammen.
Weil ich bin mit Superhelden nicht ganz so. Auf jeden Fall haben sie da die ganze Truppe zusammen und sie wollten noch eine mit dazu nehmen. Das ist so eine... Die ist mal von so einer Hexe irgendwie befallen worden, sag ich jetzt mal. Und die hat quasi so zwei Gesichter, wie bei dem Lego-Movie, ja, wo der eine Polizist sich immer seinen Kopf drehen kann. Okay. So ungefähr ist das. Ne? Also die kann dann immer umschalten, da kommt die Hexe zum Vorschein und die lebt irgendwie schon seit Anbeginn der Zeit irgendwie auf der Erde und hat irgendwie ganz viel Macht und so. Und diese Hexe, die dreht halt irgendwie Amok und nimmt sich Leute dazu und gegen die muss dann unser Suicide Squad irgendwie kämpfen.
Darf ich ganz kurz?
Ja?
Also die, wo dabei sind Harley Quinn, also Margot Robbie ist Harley Quinn, dann Cara Delevingne.
Sag mir mal kurz, was die konnte. Dann kann
Enchantress, verkörpert Enchantress.
Was konnte
dann haben
die?
Wir Will Smith, der ist Deadshot, das ist dein Todesschütze. Scott Eastwood als Navy SEAL Leutnant GQ Edwards, Jared Leto als Joker, Ben Affleck als Batman, David Harbour als Dexter Tolliver, Jim Parrack verkörpert Frost, Jay Courtney verkörpert Captain Boomerang, Joel Kinnaman verkörpert Rick Flagg und dann haben wir noch Killer Croc, denn es ist
Adebale, genau.
Akinuye, Agudwill.
Ah, das
und
ist,
Viola ja. Davis verkörpert Amanda Walter, Jay Hernandez verkörpert Diabolo und Ezra Miller ist The Flash.
Okay, so. Aber da sind...
Da spielt echte Flash schon mit?
Ja, aber da sind, genau, wollte gerade sagen, da sind viele, die du jetzt genannt hast, ich will das jetzt nicht spoilern, manche, die haben nur einen Auftritt von, weiß nicht, einer halben Sekunde oder sowas. Also die werden nun mal in irgendwelchen Rückblenden oder Vorblenden oder sowas eingeblendet. So ein bisschen Name-Dropping fast, ne? Deswegen, ich habe mich gerade gewundert, hä, der war da drin und so. Und da ist mir jetzt eingefallen, ja, es gab dann teilweise so Blenden, wo erzählt wird, ja, übrigens, ja, da habe ich mal den getroffen und da ist das und das passiert. Und dann wird quasi der Clip quasi für uns eingespielt und da sind dann halt mal die Leute zu sehen, die du jetzt auch gerade mit genannt hast. Also erinnern kann ich mich jetzt nur an den Echsen-Typen da, an den mit dem Bumerang, an den, der gut schießen kann. Und an diese eine abgefahrene Frau, den Joker natürlich, ja. Wobei jetzt hier auch, sag mal so, die Grenzen ziemlich verschwimmen. Also es sind jetzt nicht alle in diesem Suicide Squad drin, sondern manche, die wechseln dann zwischendrin mal die Seiten und so und schlagen sich halt auf. Es sind halt alles wirklich keine wirklich ehrbaren Leute, die sie da gecastet haben, ne. Und da kann das halt schon mal passieren, dass die dann eher mal bei den anderen mitspielen, wenn sie sich da bessere Chancen ausrechnen. Ne? Aber insgesamt würde ich sagen, ihr könnt durchaus an den Film mal rangehen. Er ist nicht so schlecht, wie euch vielleicht da irgendwie berichtet wurde. Also für mich jetzt war der okay. Ich fand den Soundtrack überragend. Also und ihr wisst ja, ich vertrete die Meinung, wenn bestimmte Titel und Künstler in Soundtracks von Filmen enthalten sind, dann kann der Film per se nicht schlecht sein. Und so ist es auch hier. Und es wären auch gerade wirklich viele, viele geile Songs, also nicht nur aus einer Richtung, sondern querbeet, für bestimmte Szenen einfach benutzt und die passen einfach wie die Faust aufs Auge. Ansonsten ist ein bisschen sehr viel, ich nenne es mal Style over Substance, also der Style ist perfekt den ganzen Film durch. Also das ist wirklich, ich könnte, wenn mir jemand einen Screenshot zeigen würde von irgendeiner Szene des Films oder sowas, würde ich sofort erkennen, das ist Suicide Squad. Also es erkennt man sofort am Styling. Es passt einfach. Es ist gut gemacht. Die Story, ja, mein Gott, das ist halt dann Kampf von der einen Truppe gegen die andere Truppe da oder so. Und da geht halt ziemlich viel zu Bruch. Ich weiß nicht, ob ich in der Extended, ob da mehr Kampf drin war oder ob da noch was anderes drin war. Storyentwicklung. Ich fand die Storyentwicklung ziemlich gut am Anfang, wie sie so die einzelnen Charaktere gezeigt haben, vorgestellt haben. Also ich denke, ihr könnt da durchaus mal rangehen. Ich würde euch die Extended auch empfehlen. Die geht zwar irgendwie fast 3 Stunden oder so, glaube ich. Oder 2,5 oder keine Ahnung. Warte mal, ich guck mal bei Amazon hier. Ich habe das hier bei... Das kann man ja hier ausleihen, Love Film. So, warte mal. Suicide Squad. So, hier. Suicide Squad inklusive Extended Cut. Achso, hier steht nur 135 Minuten. Jetzt weiß ich nicht, ob das der Extended ist oder nicht. Hier, circa 13 Minuten längere Kinofassung. Länger als die Kinofassung, also nochmal, ja. Also die habe ich geguckt und ich fand die okay. Also wirklich, wirklich gut gemacht, so fetzt. Geht ordentlich was ab und ich mag ja eh nicht so diese ganz glatt gebügelten Superheldenfilme, sondern eher so ein bisschen die dreckigeren und mit irgendwelchen abgefahrenen Humor. Und der hier ist definitiv, also ist kein Film für Kinder, kein Superheldenfilm. Und ja, könnt ihr ruhig mal gucken. Chris, wenn du jetzt krank bist die Woche, leih dir den mal aus oder so. Falls du ja Love-Film hast oder.
Ja.
Dann bin ich auf deine, auf eure Meinung dann gespannt.
Okay.
So, einen habe ich mir noch gegeben. Da kam jetzt die DVD nämlich an. Den habe ich mir blind bestellt, weil viele Filmfreaks in meiner Timeline den irgendwie gut fanden und der ja auch nominiert ist für diverse Preise. Und das ist Toni Erdmann. Schon mal gehört? Irgendwie? Gar nicht? Ja. Also lief auch, war ja auch lange irgendwie in Charts drin, kann ich mich erinnern. Wo ich mich gefragt habe, so, ja, was ist das? Worum geht's da? Es ist ja übertitelt mit deutsche Komödie. Ich würde sagen, puh, deutsche Komödie ist da ein bisschen schwieriger Ausdruck für diesen Film. Also der Film.
Warum? Weil es keine Komödie ist, oder?
Ja, es ist jetzt nicht so eine Kracherkomödie mit, was weiß ich, mit Schweighöfer, keine Ahnung, oder irgendwas, oder weißt du, so Schenkelklopfer. Es ist eher so, ein Drama, was so ein bisschen bittersüß ist. Ja, es ist jetzt nicht so, dass du da wirklich ablachen kannst an irgendwelchen Szenen. Es ist auch nicht witzig in dem Sinne wie bei einer Komödie. Es ist halt eher so ganz schwer zu beschreiben. Hat eine ganz, ganz eigene Stimmung, der Film. Und der geht auch fast 3 Stunden, 2 Stunden 42. Und gedreht von Maren Ade. Und die Hauptrolle spielt Peter Simonischek. Er spielt einen 65-jährigen Musiklehrer, genannt Winfried im Film. Und er gibt so Klavierstunden am Anfang und irgendwie sein einziger Schüler springt dann auch noch ab. Und seine Frau, der geht's auch nicht so gut. Die ist, glaube ich, in so einem Pflegeheim, wenn ich mich da recht erinnere. Und ja, er ist halt so ein bisschen, fühlt sich ein bisschen verloren, hat nicht mehr irgendwie viel zu tun, wie das halt meistens bei Rentnern dann so ist. Und die Enkel oder die Kinder, die sind halt schon aus dem Haus, die machen so ein bisschen, die machen ja ihr eigenes Ding, die kümmern sich da auch nicht mehr so wahnsinnig viel um die Eltern. Und so geht es ihm halt auch. Und er besucht halt mal seine Tochter und lernt dort auch seine Enkelin, er lernt sie dort nicht kennen, aber er trifft sie dort mal wieder bei dieser Familienfeier und die ist Unternehmensberaterin und alle reden so in höchsten Tönen von ihr, was sie da so für tolle Sachen macht und für tolle Projekte anschiebt im Ausland irgendwo und zurzeit ist sie gerade auch in Rumänien und er trifft sie dann auch mal kurz und merkt so, sie ist wirklich sehr fokussiert und sehr auf ihren Job ausgerichtet und sie telefoniert dann auch ständig auf der Familienfeier, geht dann nach draußen und so und er beschließt dann mal, sie quasi in Rumänien, in Bukarest zu besuchen, einfach mal Überraschungsbesuch zu machen, dort in ihrer Firma taucht er dann plötzlich auf und ach so, was habe ich noch ganz vergessen. Er verkleidet sich sehr gern. Er hat dann irgendwie so ein komisches Gebiss, was er sich da reinmacht und so eine Perücke aufsetzt. Und er findet das selber irgendwie ziemlich witzig. Und um ihn rum finden das alle nicht ganz so witzig und so. Und das ist halt dieser komische Humor, den der Film auch hat. Er will dann irgendwie alles ein bisschen auflockern. Aber irgendwie ist das alles immer so ein bisschen so irgendwie ganz, ganz schwierig, ne? Und seine Enkelin, die er dann so besucht, die hat natürlich gerade ganz andere Themen. Da stehen ganz wichtige Aufträge, die abgewickelt werden müssen oder Aufträge, die geholt werden müssen oder Kunden, die gewonnen werden müssen und so. Und er platzt da nun genau rein und stört da nun ihre ganzen Bereiche und hängt sich da so ein bisschen an sie ran. Und sie nimmt ihn dann auch mit zu feiern in der Botschaft und sowas und er ist dann so ein bisschen teilweise wie so ein Elefant im Porzellanladen und manchmal auch erwischt er aber genau die richtige Stimmung und die richtigen Worte, um dann irgendwie die Leute doch so ein bisschen auf seine Seite irgendwie so ein bisschen zu überzeugen und er stellt dann halt nach und nach fest, dass es bei seiner Enkelin da eigentlich doch nicht so alles nach außen hin läuft alles sehr gut und sie redet auch da nicht viel über ihre Probleme, aber sie hat halt doch einiges und das wird halt so im Laufe des Films so Stück für Stück aufgedeckt, dass sie eigentlich mehr oder weniger ja nur für ihre Arbeit lebt und da gar nicht wirklich lebt, obwohl sie eigentlich noch sehr jung ist und da viel machen könnte und darum geht es eigentlich auch in diesem Film, also um was man so, dass man nicht so viel auslassen sollte, sich nicht zu sehr. Also ich sag's ja persönlich auch immer, also auf dem Grabstein wird er nie draufstehen, er hat eine schöne Zeit im Büro gehabt, sondern es sollte ja eher andere Sachen genannt werden auf einer Beerdigung oder so, was jemanden ausgezeichnet hat, sondern und so ist es halt hier auch, er kümmert sich dann halt so ein bisschen um seine Enkelin und andererseits ist ihr natürlich auch sehr peinlich und der Typ, der sich dann immer so verkleidet und plötzlich auftaucht und ihr könnt ja mal den Trailer angucken, der Trailer erzählt schon relativ viel über den Film an sich und wenn es euch gefällt, der Film ist nicht umsonst nominiert für viele Themen. Ich fand es am Ende teilweise ein bisschen unlogisch, die Entwicklung von manchen Figuren, die etwas hoppla hopp ging, wo es dann relativ schnell vorwärts ging in bestimmten Richtungen. Aber insgesamt durchaus sehenswerter deutsch-österreichischer Co-Produktion-Film. Wenn man die Zeit hat, fast 3 Stunden, kann man sich den mal geben. Bin gespannt, was der gewinnt.
Ist der von Ende letztem Jahr oder von wann ist der?
Da ist jetzt, Starttermin steht hier bei Filmstart.de 14. Juli 2016.
Okay.
Und den gab es jetzt kurz vor Weihnachten, kam der auf DVD irgendwie neu raus und ich hatte den vorbestellt gehabt und weil ich habe es da nicht geschafft, ins Kino zu gehen und ich dachte mir, oder ich nehme ja immer vor, die Filme, die für einen Oscar nominiert sind, zu gucken und der war ja im Rennen mit als bester ausländischsprachiger Film. Ist ja noch nicht nominiert, die Oscar-Verleihung. Da könnte ja noch sein, dass der drankommt. Also ich denke mal, der hat ganz gute Chancen. Deswegen habe ich den schon mal geguckt.
Okay. Ja, aber der ist komplett an mir vorbeigegangen. Die Beschreibung hat mir jetzt überhaupt gar nichts gesagt. Also
ist, glaube ich, auch nicht so dein Genre oder so vielleicht. Aber mein Genre ist es eigentlich auch nicht. Also ich habe halt irgendwie angefangen zu gucken, dachte erst am Anfang, um Gottes Willen, das soll ich jetzt noch irgendwie noch zwei Stunden durchhalten. Und dann hat der Film aber wirklich, also spätestens dann, wo er in Rumänien ist bei seiner Tochter, bekommt er einen ganz anderen Drive, der Film. Und ich fand es dann echt sehenswert. Ich bin froh, dass ich ihn gesehen habe. Die Blu-ray, die ich hier habe, die werde ich bestimmt nicht behalten. Die werde ich bestimmt irgendwie, weiß nicht, mal mit verlosen oder so hier. Also ich glaube nicht, dass ich mir den Film nochmal anschauen werde. Aber es war zumindest mal gut, den gesehen zu haben. Gute Schauspieler auch. Und ja. So, jetzt bin ich durch hier mit meinen ganzen Filmen. Mein Gott, das war ja echt viel. Dann schaue ich doch mal rein, was überhaupt diese Woche neu startet. Auf was wir uns freuen können in den Stuttgarter Kinos. Und gleich mal noch, wie es mit den Kinocharts aussieht hier. Es geht gerade nicht so. Ah, hier. Also Passengers startet. Hatten wir ja vorhin schon ganz kurz drüber geredet mit Chris Pratt und Jennifer Lawrence, die alleine auf einem Raumschiff sind. Dann startet noch Feuerwehrmann Sam, Achtung Außerirdische. Da haben wir nachher noch, teile ich dann noch mit, wer die Gewinner sind von den Freikarten, habe ich schon gezogen. Plötzlich Papa startet, der neue Film mit Omar Sy aus Frankreich, der irgendwie ja, ein alleinerziehender Vater plötzlich wird, weil er irgendwie eine Tochter bekommt, von der er noch nichts wusste. Und der ist ja auch von Tobis Film. Da hattest du, Kate, irgendwie einen Beitrag geteilt. Ne? Irgendwie das französische Kino 2017 hat einiges zu bieten oder so.
Ja, genau.
Da waren echt gute dabei. Mhm. Vielleicht, wenn du den Link noch findest, kannst du ja mal mit in das Dokument reinwerfen. Dann werde ich es mal mit verlinken, weil da kommen einige gute Filme von Tobis Film jetzt dieses Jahr raus. Unter anderem ein neuer Luc Besson-Film, der ganz gut aussieht, der Trailer. Aber erstmal diese Woche, Die Taschendiebin startet noch vom Oldboy-Regisseur Chan-wook Park. Ein erotisches Drama in der Zeit der japanischen Besetzung Koreas. Es startet noch Der glücklichste Tag im Leben des Olli Mackie. Ein in Schwarz-Weiß gedrehte Liebesgeschichte um einen jungen Boxer, die den Sportfilm neu interpretiert. Und das war es dann eigentlich auch schon diese Woche. Ich glaube, die gegen Feuerwehrmann Sam kann nichts anderes starten. Das funktioniert nicht. In den Charts sieht es wie folgt aus. Auf Platz... Ich fange mal kurz mit der 12 an, weil das ist Office Christmas Party. dann überspringe ich mal. Dann Patterson und Findus ist auf 10. Willkommen bei den Hartmanns 9. Allied, Vertraute Fremde, die 8. Nocturnal Animals, die 7. Sehr empfehlenswerter Film. Platz 6 sind die fantastischen Tierwesen und wo sie zu finden sind. Platz 5 ist Assassin's Creed. Platz 4 ist 4 gegen die Bank. Platz 3 ist Sing. Platz 2 ist Vaiana. Und Platz 1 ist Rogue One, A Star Wars Story. Und
Schick.
Das ist aber überraschend.
Ja, wie konnte das passieren? Wir hatten auch überlegt, wegen Sing oder Vaiana, ob wir da reingehen, weil es lief irgendwie beides zur gleichen Zeit. Ich habe dann halt doch gedacht, Vaiana ist vielleicht ja, Disney und so. Und ich glaube, für den ganz Kleinen war das ein bisschen besser, denke ich mal, Vaiana. Ich glaube, Singen, da sind vielleicht, habe ich gedacht, ich habe ihn jetzt noch nicht gesehen, aber ich könnte mir denken, dass da viele Jokes drin sind, die eher so in die Richtung Casting-Shows abzielen oder sowas, die er dann vielleicht nicht verstanden hätte oder so, warum das jetzt so ist. Ne? Mal schauen, aber vielleicht holen wir den noch irgendwie nach. Mal gucken.
Ja.
Ja. Gesehene Serien. Jetzt hat es sich gefüllt hier. Hey. Du hast Travelers?
Ja, ich habe Travelers gesehen. Also Netflix haut ja gerade immer mal wieder neue Serien raus. Und ich habe mir Travelers gegeben. Kurz, es ist ein bisschen schwer zu erklären, um was es geht. wir lernen mehrere total unterschiedliche Menschen kennen, bis zu dem Zeitpunkt, an dem sie durch welche Gründe auch immer eigentlich sterben sollten. Doch kurz bevor sie sterben müssten, kriegen sie so eine Art Attacke und haben dann wie so brüllende Kopfschmerzen. Sie tun sie in einen Kopf fassen und dann wirklich Schmerzen ohne Ende. Und statt zu sterben, leben sie weiter, nur sie sind nicht mehr sie.
Ah, jetzt erinnere ich mich. Jetzt weiß ich, welche Serie das war. Ja.
Sie sind Menschen, andere Menschen, sie werden sozusagen, also man nennt es den Host, wird überschrieben und die Menschen, die jetzt tatsächlich dort im 21. Jahrhundert leben, in diesen Körpern, kommen ursprünglich aus der Zukunft. Die wurden zurückgeschickt, um gewisse Dinge in der Menschheitsgeschichte zu ändern, zu korrigieren, um die Zukunft zu retten. Und es wird halt mit dieser Technologie gemacht, die sie da in der Zukunft entwickelt haben. Und da sie nicht selber Zeitreisen können, wird halt nur dieses Bewusstsein der Menschen zurückgeschickt. Und und während, das ist ein bisschen schwer zu erklären, das sind immer Teams, also das wird auf der ganzen Welt stattfindet es statt und die werden immer als Teams zurückgeschickt und jedes Teammitglied hat so seine bestimmte Aufgabe. Der eine ist zum Beispiel in der Weltgeschichte ganz, ganz wichtig und kennt sich da super gut aus und hat alle Daten und Fakten im Kopf und weiß, wann wird was passieren, was muss wann verhindert werden. Und der andere, der ist zum Beispiel eine Ärztin oder der Anführer von der Gruppe. Also haben alle so ihre wichtigen Funktionen. Und sobald die dann im 21. Jahrhundert in ihrem Host ankommen, begeben die sich quasi in so ein Darknet und da wird auch kommuniziert. Die erhalten auch immer wieder Anweisungen von dem obersten Leader aus der Zukunft. Ja, der merkt dann, da wird dann natürlich auch gemerkt, wenn sich tatsächlich was maßgeblich verändert hat. Und dann wird entweder gesagt, Mission erfüllt oder müsst eine neue Sache machen. Und die müssen sich halt zusammenfinden. Und das ist total abgefahren gemacht. Und ich glaube auch, also ich bin eigentlich auch der Meinung, dass so die ein oder andere Zeitreiseregel nicht ganz richtig befolgt wurde. Ich müsste mal mit jemandem darüber reden, der sich besser... es gibt ja so Zeitreiseregeln, so dass du nichts verändern darfst und dass jede Veränderung eine Auswirkung hat. Das ist diese Art Butterfly-Effekt.
Ja.
Und jetzt frage ich mich halt, hat nicht das doch Überleben dieses Charakters, also dieses Menschen, also eigentlich müssten die alle tot sein und werden beerdigt. Und das hat ja Auswirkungen auf die Menschen in deren Umfeld. Jetzt sterben die ja aber nicht. Die sind... Also der Geist der Person ist zwar weg, aber die Zeitreisenden, die übernehmen ja denen ihr Leben, dass es eben nicht auffällt. Aber allein das muss doch schon eine Auswirkung gehabt haben. Weißt du, wie ich meine?
Ja, schon ein Stück weit. Also
und vor allem, wenn das mit tausenden Menschen auf der Welt passiert, das ist ja nicht nur, sind ja nicht nur fünf Leute, die da zurückreisen, sondern es sind wirklich massiv viele Menschen und immer wieder neue, ja. Also die treffen immer wieder auf neue Traveler, ja, und dann sagen sie, ja, ich bin Traveler Nummer so und so und so. Und ich habe ein Problem damit, dass das keine Auswirkungen hat, dass die doch sterben. Dass die doch nicht sterben. Ich glaube, dass müsste doch auch ein Problem geben.
Butterfly-Effekt.
Ja, genau.
Aber
das ist so. Und der findet nicht statt. Und das ist das, was mich wundert. Zudem gibt es, Erik, du hast die erste Folge gesehen, oder?
Ich glaube, ja, die erste oder die ersten zwei habe ich damals geschaut für Fortsetzungen.
Ich habe folgendes Problem. Die ersten Hosts kommen an. Also die ersten Traveler kommen an in ihren Host. So. Verabreden sich zu bestimmten Koordinaten in ein Haus. Der FBI-Agent findet diese Darknet-Nachrichten durch seine FBI-Arbeit halt. Er arbeitet in diesem Bereich und findet diese Unterhaltungen. So, und besucht diese Person dann und die überspielen das dann halt, dass keiner merkt, dass sie das nicht mehr sind, sondern dass das andere Leute, dass das ein anderes Bewusstsein ist. Auf jeden Fall geht er dann zu diesen Koordinaten und die Traveler verhindern seinen Tod. Das ist die erste Folge. Und ja, da habe ich jetzt schon das Problem damit, wenn, woher wissen die denn, dass er in dem Moment stirbt? Weil sie haben doch mit ihrer Anreise erst ermöglicht, dass es diese Koordinaten überhaupt gibt, dass er auf diese Koordinaten kommt. Wie wollen die das denn aus der Zukunft schon gewusst haben? Das ist das. Ich verstehe es nicht ganz.
Ja, das war mir alles auch so ein bisschen zu sehr an Hahn herbeigezogen und mich hat es auch irgendwann immer gelangweilt, weil so, ja,
da, also ich fand es richtig gut, es ist wirklich gut gemacht. Aber ich habe das, ich glaube, dass einfach hier einige Zeitreiseregeln nicht befolgt werden. Oder ich habe sie nicht verstanden.
Genau, die Zeitreiseregeln, die niedergeschrieben sind im Buch. Ja, nee, für mich war das, mir hat es einfach nicht gefallen. Also wir gucken ja, für Fortsetzung folgt, ziemlich viele Serien, die ersten Folgen, um dann mal reinzufinden, ob das was ist oder nicht. Mir hat es nicht gefallen. Ich kann mich erinnern, den anderen hat es gefallen. Und ich glaube, es haben auch welche weitergeguckt. Ja, ich meine,
wem also ich fand's gut.
Mir hat's, mich war das nix. Also, das war irgendwie so langweilig. Ja, da haben sie die Szene gezeigt, ja, und dann haben sie die, dann hat's den da reingebeamt und dann kam das nochmal und nee, war mir nix. Da gibt's irgendwie Besseres.
Also, mir hat's gefallen. Ich würde gern weitergucken. Aber vielleicht muss ich's auch nochmal gucken und die haben doch alles richtig gemacht, nur ich hab's nicht mitgekriegt.
Okay. Kann natürlich sein. Aber ich gucke da definitiv nicht weiter. Ich fasse das nicht nochmal an. Das war nichts, nicht so mein Ding.
Also ich fand, mir hat's gefallen.
Was allerdings mein Ding war, und ich glaube, Chris seins auch, Kevin Can Wait, gibt's auch bei Amazon gerade.
Ja.
Ich glaube, Chris nicht, oder? So.
War es nicht deins?
Sagen wir so, ich habe mich relativ drauf gefreut, weil ich doch interessiert daran war, ob Kevin James es tatsächlich wieder zurück in die Sitcom-Ebene schafft. Und ich bin etwas enttäuscht, muss ich sagen. Das echt? Gleich vorneweg zu schicken, ja.
Okay.
Also Kevin Can Wait, wir lernen Kevin kennen, er ist ein ehemaliger Polizist oder er geht jetzt in Rente als Polizist, was nach meinem Stand her noch nicht ganz aufgelöst wurde. Warum? Altersmäßig glaube ich eher nicht. Das würde mich echt überraschen.
Das haben wir uns auch überlegt, ja. Das haben wir uns auch überlegt. Das ist ja ziemlich, sieht ziemlich jung aus dafür, dass er in Rente geht, aber bei seinen Kumpanen ja auch, ne?
Eben, seine Kumpanen.
Ich kann er nicht mehr.
Und da gibt es ja diesen einen Typ, der da bei ihm einziehen will, der mit dem Alkoholproblem, der wesentlich älter aussieht, der aber noch als Polizist arbeitet.
Ja, das ist alles ein bisschen seltsam. Also das schon. Und ja, also wir erinnern uns mal zurück an King of Queens. Ja, wir haben einen IPS-Fahrer, wir haben seine schicke Frau, die die Monsterzicke ist, und es wohnt der Schwiegervater auch noch unter einem Dach. Ja, und wir haben den tollpatschigen Dicken, der immer lustig ist, der immer Blödsinn auch für Blödsinn gut ist, der einfach immer auch so ein bisschen Kind geblieben ist. Und genau das haben wir bei Kevin Can Wait wieder nur versucht, meiner Meinung nach, Kevin James hier zu sehr wieder einen auf King of Queens zu machen. Und das funktioniert leider nicht komplett. Es sind ganz arg viele Szenen, klar, seine typischen Bewegungsabläufe und alles, aber man hofft so ein bisschen auf eine Weiterentwicklung und es ist keine Weiterentwicklung. Also es ist quasi, aus dem IPS-Fahrer wurde jetzt einfach ein Polizist. Punkt. Und aus Carrie wurde seine liebevolle Frau, deren Namen ich jetzt schon wieder vergessen habe.
Aber ist schon cool, dass die eben nicht mehr auf Arbeit sind, dass die dann irgendwie sich da immer in diesem Pizzaladen treffen können und irgendwelche Scheiße machen können, irgendwelche Go-Kart-Rennen und so.
Ja, aber auch das finde ich völlig übertrieben. Also ich weiß auch nicht, es hat mich nicht so wirklich abgeholt. Also klar, es ist dann diese Problematik zu Hause mit noch zwei jüngeren Kindern. Donna heißt seine Frau, Donna. Zwei jüngere Kinder, eine schon größere Tochter, die jetzt was heiraten will und was weiß ich was.
Die eine strunzdoof ist und der Typ ja auch, der Junge, der ist auch nicht besonders helle.
Ja, aber Kevin James hat King of Queens hat er absolut getragen, das war seine Serie, das war ihm auf den Leib geschneidert, und mit Kevin Can Wait ist es meines Erachtens so ein Versuch, das wieder reinzuholen oder auch wieder das zu machen, aber es funktioniert nicht so wirklich. Also es ist ganz nett, es sind auch ein paar Bekannte dabei, wie Gary Valentine spielt wieder mit, also bei King of Queens ist Gary Valentine sein Cousin, jetzt ist es sein Bruder. Das passt auch ganz gut weiterhin, aber es wirkt so ein bisschen aufgesetzt, es wirkt so, ja komm, wir müssen hier noch Gary Valentine mit reinschreiben. Das finde ich ein bisschen schade. Und bisher fand ich auch die anderen Charaktere, du sagst, ja, die treffen sich und machen Quatsch, ja, das ist schon richtig, aber für mich sind die alle auch fürchterlich blass. Also, nee, wen ich ganz gut finde, ist wirklich Erin Hayes als Donna, seine Frau. Die finde ich ganz angenehm. Aber das war's dann auch schon. Also, ich weiß nicht, bisher, ich bin noch nicht so ganz warm damit geworden.
Ah, okay.
Geht's dir anders?
Ja, mir geht's da anders, weil ich habe auch, also dieser große King of Queens Hype, der entstanden ist, der war ja, glaube ich, als das auf Pro7 war das, glaube ich, ne? So wie jetzt How I Met Your Mother und Big Bang Theory lief ja damals irgendwie ständig King of Queens, immer wenn du auf den...
King of Queens lief doch immer nur auf RTL 2, oder?
Oh, das RTL 2, ich weiß nicht, ja doch, genau, ich erinnere mich, also, ja. Ich
kann mich nicht daran erinnern, dass King of Queens
auf Pro7... Nee, du hast vollkommen recht, ich wusste es gar nicht, weil ich habe irgendwie beim Durchzappen kam das immer auf dem einen Sender und dann haben es plötzlich alle geguckt, ja. Vorher kannte es kein Mensch und ich hatte es vorher schon irgendwann geschaut gehabt, die ersten Staffeln und... Aber als danach alle das geguckt haben und mit Werbung wollte ich das auch nicht gucken hier und so, habe ich dann irgendwie das auch nicht mehr geguckt. Deswegen habe ich irgendwie lange, lange Zeit kein King of Queens geschaut, also wahrscheinlich länger als ihr alle zusammen. Deswegen war mir das alles nicht mehr so präsent, dass du jetzt gesagt hast, ja, der eine hat da auch mitgespielt oder so. Ich habe bloß diese unsäglichen Kinofilme mit Kevin James jetzt zuletzt geschaut gehabt irgendwie und... Ja, und dagegen ist ja die Serie hier eine Perle der Lichtspielkunst, ja, gegen diese Kaufhauskopf und sonst was. Ja, ich fand's echt cool, sehr witzig. Wir haben es sogar auf Deutsch geguckt, weil meine Frau wollte das gerne mitgucken und da steht OV außer Frage. Und da habe ich schon gedacht, oh je, ob das funktionieren wird. Und wir haben uns auch beide ziemlich gekugelt vor Lachen, ne? Sind natürlich,
wie gesagt, es hat seine Momente. Also ich sage, ich spreche jetzt da nicht irgendwie den Spaßfaktor oder sowas, aber es hat seine Momente. Aber es ist zu sehr, meiner Meinung nach, an King of Queens orientiert und das funktioniert einfach nicht. Weil King of Queens, ich habe wirklich aus Spaß, es klingt jetzt so, als so, ja, hat er nicht gemacht, aber ich habe wirklich die ersten Folgen King of Queens angeschaut, extra auch deswegen nochmal, um das zu vergleichen. Und es ist der Wahnsinn, der Unterschied. Also wirklich, King of Queens schlägt es um Längen.
Wirklich, ja, um Längen. Kann sein, ja. Wie gesagt, bei mir ist das nicht mehr so präsent.
Gute Nacht, Erik.
Ohne Spaß.
Ja, es war ja... Du weißt, wenn man hier bis in die Nacht rein aufbleibt und dann trotzdem früh die Kinder und alle kurz früher wach werden.
Ja. Ist ja herrlich. Ich dachte, ich habe solche Effekte nur im Unterricht.
Nee. Aber ja, also bei mir ist es halt nicht so, vielleicht für die da draußen von den Hörern, bei denen jetzt auch King of Queens nicht mehr so präsent ist, die finden das vielleicht auch jetzt witziger, als wenn man jetzt so einen direkten Vergleich hat. Das kann durchaus sein, ja. Also ich fand es echt, was ich schade finde, wobei ja beim Streaming müsste es ja da ganz andere Möglichkeiten geben, ist ganz einfach die Ausstrahlung, ja, dass das eben, dass du jetzt auch eine Woche warten musst, also bei Amazon, das finde ich unmöglich da. Also warum können die nicht einfach alles bereitstellen? Ich meine, die US-Ausstrahlung ist ja schon durch. Da lief jetzt am 12. Dezember lief die 12. Episode von der ersten Staffel in den USA. Das heißt, man könnte es relativ zeitnah bringen und wenn man es halt erstmal auf Englisch mit deutschen Untertiteln bringt, würde auch erstmal reichen. Finde ich immer ein bisschen schade.
Ja. Ich habe da sowieso gerade generell ein bisschen ein Problem bei Amazon. Die müssen gewaltig nachziehen, meiner Meinung nach. Weil ich bin ja der absolute Vertreter dieser Download-Funktion. Dadurch, dass ich zu Hause in meiner Wohnung kein Internet habe, brauche ich das, um überhaupt Serien zu gucken.
Und auf Arbeit.
Und ja, ganz genau, in meiner Mittagspause. So. Aber das Problem ist, dass die Amazon-Download-Funktion unglaublich lange braucht. Die bricht auch sehr oft ab.
Ja, das kann ich bestätigen, ja. Das kann ich bestätigen.
Ja, also da braucht eine Folge eine Stunde oder länger, dass man die mal runterlädt. Und Netflix, da ist eine Stunde in 2 Minuten da. Eine Folge in 2 Minuten da, ja. Da muss Amazon jetzt gewaltig nachlegen, weil aktuell gucke ich gar kein Amazon mehr im Stream, also in der Download-Funktion, weil es einfach nicht funktioniert. Ich starte eine Folge, will die runterladen, lade die den ganzen Nachmittag runterladen, gucke abends aufs Tablet, bevor ich ins Auto steigen will, beziehungsweise den Rechner gerade runtergefahren im Geschäft, und dann sehe ich, dass es abgebrochen ist. weil es wegen irgendwas kollidiert hat. Und bei Netflix, da klicke ich in der Mittagspause auf die nächsten 3 Folgen. 10 Minuten später gucke ich durch Zufall drauf und alle da. Da muss Amazon echt nachlegen.
Das funktioniert sowieso
da nicht so super.
Ich finde das sowieso, bei Amazon musst du dich ja irgendwie entscheiden, was du gerne runterladen willst. Ich hätte halt gerne, dass man doch ein bisschen mehr runterladen kann. Ich meine, das wird ja eh irgendwie verschlüsselt gespeichert oder irgendwas, keine Ahnung. Und wenn man das irgendwo herbekommen wollen würde, dann gäbe es da bestimmt auch Möglichkeiten. Aber ich kann mir irgendwie nur eine bestimmte Anzahl oder sowas, ich weiß nicht, ist irgendwie begrenzt. Ne? Das finde ich einfach doof, weil wenn ich jetzt irgendwo vorhabe, jetzt mal irgendwo hinzufahren und weiß genau, ich habe da längere Zeit kein Internet, dann weiß ich jetzt noch nicht genau, auf was ich da gerade Bock habe zu gucken. Ja, will ich da die neue Folge Grand Tour gucken oder will ich da Kevin Can Wait oder irgendwas? Das finde ich halt ein bisschen schade.
Also bei Netflix ist jetzt auch noch nicht alles Download möglich. Also es gibt auch Serien, die sind nicht zum Download möglich. Die kann man nur streamen aktuell. Aber ich glaube, dass die Download-Funktion immer größer wird. Das müssen die ja auch erst aufbauen. Ich bin mit der Auswahl bei Netflix aktuell komplett zufrieden, wobei ich bald auch durch bin mit dem, was ich gucken wollte. Und dann hoffe ich eigentlich darauf, dass Amazon nachzieht und ich da meine Serien auch weiter gucken kann in der Download-Funktion, ohne dass es dauernd abbricht. Und vielleicht auch schneller zum Download, also schneller, der Download an sich schneller geht. Das einfach mal nur so nebenbei.
Hattest du jetzt schon mal reingeguckt in Kevin Can Wait?
Nee, noch nicht, okay. Will ich aber tatsächlich, weil ich mag Kevin James in King of Queens sehr und ich generell mag ich so Serien, die man einfach so nebenher mal daher plätschern lassen muss oder lassen kann, wie so eine Comedy-Serie. Ja? Da kann man auch mal nebenher irgendwie Nudeln kochen, ohne dass man auf dem Bildschirm starren muss, um alles mitzubekommen. Ich werde da definitiv, denke ich, mal reinschauen. Ja.
Ja, also von mir im Bereich Komödie, so bei Serien, gebe ich dem doch 7,5 Punkte.
Ach doch so, okay.
Chris, du bist weitaus niedriger, der schätze ich mal.
Ich möchte es noch nicht bewerten, weil ich möchte erst noch ein bisschen weiter gucken.
Also in Folge 8, kann ich schon mal spoilern, gibt es einen Gastauftritt von Adam Sandler.
Ja, genau das überrascht mich jetzt dann irgendwo jetzt auch nicht. Weil Adam Sandler und Kevin James sind ja auch befreundet und alles. Und es passt ins Bild, weil Adam Sandler hat ja auch bei King of Queens in einigen Folgen mitgespielt. Deswegen.
Also, liebe Hörer, jetzt müsst ihr euch selber mal ein Bild davon machen und schreibt uns mal einen Kommentar, wie ihr das so findet. Und jetzt gucke ich gerade mal rein. Wir haben ja noch eine Serie für euch, nämlich The Kate hat noch reingeschrieben, Designated Survivor.
Worum geht's denn da? Ich habe alle 9 Folgen gesehen.
Ich auch.
Worum geht's? Kiefer Sutherland spielt einen, sagen wir mal, so ein Kabinettsmitglied, was eher so auf dem Abstellbänkchen sitzt. Und eigentlich quasi schon gefeuert ist, als dann bei einer Ansprache, ich verstehe hier Ansprache zur Lage der Nation oder Union, nee, zur Lage der Union, geht eine Bombe hoch und alle hochrangigen Politiker sterben. Und dementsprechend wird Kiefer Sutherland designiert zum Präsidenten.
Darf ich dir noch kurz zu Hilfe kommen? Also Designated Survivor sagt, es werden vorher die sogenannten Überlebenden bestimmt, die im Falle eines Falles dann eben die Regierung weiter vertreten. Und das ist unser Kiefer Sutherland. Der darf an der großen Kabinettssitzung nicht teilnehmen, an dem alle teilnehmen, sondern er ist quasi bestimmt als Überlebender, falls irgendwas sein sollte. Und quasi dieser wirklich kaum vorstellbare Fall tritt dann auch ein. Und deswegen ist er der Überlebende, der dann auch zum Präsidenten vereidigt wird, relativ schnell danach, um wieder eine beschlussfähige Regierung, eine handlungsfähige Regierung zu haben.
Aber
es gibt noch einen zweiten.
Soweit ich weiß, es gab noch eine zweite Person, die das mal hätte machen können, die aber, glaube ich, nicht im Land war, richtig? Die war zu dem Zeitpunkt auf Auslandsreise oder sowas.
Nö, die war und auch da. Die ist war dann die da? Später
warum,
dazu
warum, gekommen. Warum wurde sie das dann nicht?
Weil irgendwie da der Erste war, der dann aufgetaucht ist und die andere kam dann halt irgendwie noch. Da wurde gesagt, also normalerweise ist es wohl so, dass von der regierenden Partei, dass die den Designated Survivor stellen. So. Aber es ist wohl auch so, dass die gegnerische Partei dann auch jemanden stellt, der im Falle eines Falles dann überlebt. Das kann wohl sein. Es gibt sogar einen Wikipedia-Eintrag zu diesem Thema Designated Survivor. Da kann man schauen, wer die tatsächlichen Personen waren, die diese Designated Survivor waren bei bestimmten Kabinettssitzungen, wo quasi Anwesenheitspflicht für alle ist. Und das ist ein ganz interessantes Thema. Also es ist bis jetzt ja noch nie passiert, dass dann irgendwie alle ausgelöscht waren. Aber ich sag mal, in der heutigen Zeit weiß man nie, ne? Also kann das schnell mal eine Wichtigkeit erlangen. So, und jetzt ist halt unser lieber Kiefer Sutherland in der Rolle, auf einmal Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika zu sein. Seine Familie muss ins Weiße Haus umziehen. Sein rebellischer, pubertärer Sohn, seine Tochter, seine Frau, die eigentlich eher so Einwanderungsrechtlerin, also die hat Jura studiert und hilft halt so den Leuten mit ihren Einwanderungsthemen. Und die sind nun alle ins Weiße Haus gelangt und er muss nun die Geschicke des Landes leiten, ohne dass er jetzt irgendwie ein großes Kabinett hat, auf das er zurückgreifen kann, einen Ministerstab, auf das er zurückgreifen kann, sondern nur die paar Leute, die im Weißen Haus halt irgendwie noch da sind. Na?
Genau. Und klar muss dann aufgeklärt werden, wie konnte es zu diesem Bombenanschlag kommen, wer steckt dahinter, man muss wieder ein neues Kabinett zusammenstellen. Und darum geht es und es geht natürlich darum, wie Kiefer Sutherland das alles hinbekommt in seiner Rolle und das ist richtig gut.
Definitiv, ja.
Das macht, also Spaß ist jetzt wieder der falsche Begriff, aber es macht richtig Laune, das zu gucken. Man bleibt richtig dran, es ist spannend von der ersten bis zur letzten Folge. Ja, es ist intrigant, es ist Da gibt's Leute, da weiß man nie genau, sind die jetzt wirklich gut oder nicht? Stehen die auf seiner Seite? Hängen die da mit drin oder nicht? Und dann in der nächsten Folge denkst du, ach nee, doch nicht, der ist so ein guter Kerl. Und man weiß nie, woran man ist. Und das macht es richtig, richtig Intrigen spannend. Intrigen
und alles, ja.
Ja.
Ist auch, finde ich, auf angenehme Weise nicht so verkopft wie House of Cards. Also ja, ich finde ja, ja Haus, ich mag ja so diese, na was heißt mag, ich interessiere mich für die amerikanische Politik, habe da auch viel gelesen und so, habe natürlich auch House of Cards geschaut, aber das ist halt wirklich anstrengend, da musst du auf jeden Satz hören und wie ist das und
genau.
Während hier ist halt auch so ein bisschen Dave mit drin, ich weiß nicht, ob jemand den Film kennt mit Kevin Klein, der da quasi sein, wen ersetzt er, seinen Zwillingsbruder oder was war das? Oder ja. Nee, der sieht so ähnlich aus wie der. Ne?
Doppelgänger vom Präsidenten.
Ja, genau. Und er nun soll den dann ersetzen und plötzlich da die Geschäfte des Landes, weil mit dem irgendwas ist. Ne? Und ja, so ähnlich ist es
also
ja
auch. Also ich hab damals versucht, mal anzufangen mit House of Cards und es ist echt anstrengend. Also man muss wirklich dranbleiben. Ich glaube, ich habe nach der dritten Folge, ich konnte nicht mehr. Und da ist Designated Survivor wirklich viel, viel angenehmer. Es ist auch wichtig, dass man wirklich alles mitbekommt, aber man muss nicht auf jeden einzelnen Satz achten. Ja? Und es ist auch dieses mit der Kamera sprechen, wie es halt oft bei House of Cards ist, das kommt da halt nicht vor. Ja, das ist relativ angenehm.
Ja, und bei Designated Survivor sind eine Geschichte, hast du schon erzählt, da muss quasi seine ganze Regierung wieder aufbauen. Das US-Regierungssystem ist ja ist nicht so einfach gestrickt, wie es in anderen Ländern vielleicht ist, sondern da haben die einzelnen Gouverneure zum Beispiel sehr viel Macht von ihren jeweiligen Ländern und da gibt es auch manche, die da querschießen, die quasi jetzt die Gelegenheit nutzen wollen. Dann hat er außenpolitisch noch mehrere Themen mit Ländern, die USA noch nie so richtig leiten konnten und jetzt nun die Chance wittern, diese Schwäche der USA mal auszunutzen und da weiß er halt auch nicht so genau, stecken die vielleicht auch dahinter, hinter dem Ganzen oder wer steckt dahinter und man kann es vielleicht sagen, die erste Staffel endet mit einem wahnsinnig riesigen Cliffhanger und ich bin echt gespannt auf die nächste Staffel und
ich hab ganz schlimme Vermutungen. Nicht gut, nicht gut.
Wen ich auch sehr gut finde, ist Cal Penn, der dort mitspielt. Das ist der, ich glaube, seine Rolle, die, ich weiß nicht, ob man ihn damit assoziieren sollte, aber der ist Kumar von Harold and Kumar.
Ist das echt der?
Und der hat auch, der hat auch mitgespielt bei Dr. House in der, ich glaube, ab der wievielten Staffel war das, weiß ich nicht mehr.
Sechse, glaube ich.
Der hat aber, was ihn hierzu befähigt, er hat auch in der Obama-Administration tatsächlich im Weißen Haus gedient in der Presse- und Kommunikationsabteilung.
Ja, da hat er jetzt die perfekte Rolle als Pressesprecher.
Genau. Und deswegen steht auch am Ende von jeder Folge da irgendwie Executive Consultant Cal Penn, weil der natürlich seine Informationen hiermit eingebracht hat. Und ja, das Ganze spielt natürlich im Weißen Haus die ganze Zeit fast. Ich glaube, wenn das jetzt auch, ist ja keine Netflix-Serie in dem Sinne, ne?
Nee, ich glaube nicht.
Das ist ja, glaube ich, eine CBS oder sowas oder ABC.
Keine Ahnung.
Sonst hätte ich fast gedacht, die haben einfach dieselben Kulissen von House of Cards oder Cycle oder so. Nee, ABC ist es, ich habe es gerade gefunden. Aber es läuft halt auf Netflix und ja, sieht einfach gut aus, es passt und
Ich finde es generell auch gut besetzt. Also auch die FBI-Agentin mit Maggie Q oder auch die Frau vom Kiefer Sutherland, die machen das alles recht gut. Also ich fieber vor allem mit der FBI-Agentin total mit. Wobei ich da auch immer die ganze Zeit denke, warum nimmt die sich nicht einen dazu? Ja, und der ihr hilft. Irgendwie jemand Hochrangiges. Aber nein, die zieht das voll alleine durch. Das ist leicht nervig, aber irgendwo auch verständlich. Man versteht, was ich meine, wenn man die Serie schaut. Aber der ist wirklich richtig spannend. Ich muss unbedingt die nächste Folge sehen. Ich will unbedingt, dass es weitergeht. Wann geht's weiter?
Soll ja demnächst weitergehen irgendwie, ne? Weil einen Teaser-Trailer gibt's ja schon. Und ja, bin gespannt. Was mir auch sehr gut gefällt, noch ein Satz dazu, ist, wie er manchmal so ein bisschen seine Rolle von Jack Bauer so ein bisschen quasi, wenn es darum geht, irgendwelche Aussagen herauszubekommen aus irgendwelchen Leuten oder sowas, wenn er dann plötzlich so sagt, ja, nein, das können wir so nicht machen und so. Oder auch, ich finde ja auch, der Zeitfaktor spielt hier häufig eine Rolle, was ja bei 24 auch sehr war. Ich bin ja totaler Fan. Jetzt kommt ja auch demnächst eine neue Season 24, aber ohne Kiefer Sutherland. Bin da ja sehr Freund davon, jetzt das quasi auch diesen zeitlichen, ja, diese, dass man so getrieben ist von der Zeit, ist halt hier auch häufig so bei Designated Survivor, dass er sagt, okay, in 17 Stunden müssen wir dies und jenes haben, aber halt nicht ganz so getrieben wie 24, wo es wirklich minutenweise runtergebrochen wurde. Also, sehr empfehlenswert und angucken, Designated Survivor auf Netflix, könnt ihr da die ganze Staffel in einem Rutsch da durchgucken. Und
ich finde es mittlerweile auch sehr, sehr angenehm mit den kürzeren Serien. Also klar, man hat irgendwie nur 9, 10, 11 Folgen und dann ist alles vorbei und dann muss man so lange warten, bis die nächste Staffel kommt. Aber ich breche mittlerweile andere Serien ab, weil ab der 15. Folge ist immer das Gleiche und kommt mal auf den Punkt und ich habe keine Lust weiter zu gucken, weil es ist einfach alles so mit Absicht in die Länge getrieben wird. Also ganz, ganz schlimm fand ich es jetzt beim Bates Motel. Ich habe die erste Staffel habe ich mit Mühe und Not zu Ende gekriegt. Und mit der zweiten habe ich angefangen und dachte so, oh Gott, jetzt geht der ganze Käse von vorne los, was auch in der ersten Staffel war. Ja? Ich habe abgebrochen, weil es ist einfach mittlerweile alles wird in die Länge gezogen mit 23 Folgen. Ich finde diese kurzen, knappen Staffeln echt gut. Die dann wirklich auch vielleicht mal, wo dann auch eine Folge mal vielleicht 50 bis 60 Minuten geht. Das ist auf das Wichtige reduziert. Pam, eins nach dem anderen. Man wird richtig reingezogen in diese Geschichte. Hat nicht 5 Nebenstränge, die aufgemacht werden, die irgendwie wichtig sind und dann am Ende doch nicht wichtig sind. Also das muss ich jetzt einfach mal an der Stelle sagen. Ich bin da wirklich Fan von geworden, dass es diese kurzen Staffeln.
Ja.
Jemand noch eine Aussage dann, dazu? Bin dann, ich alleine mit der Meinung?
Dann würde ich ja Designated Survivor jetzt gleich wieder abstoßen, weil die neuen Folgen, die da kommen, sind quasi, also wir haben ja jetzt 1 bis 10 gehabt, die sind dann quasi in der ersten Staffel, die machen einfach eine volle Staffel, das heißt, da kommen jetzt einfach noch 12 Folgen dazu.
Das ist ja auch okay, aber du hast ja diesen Cut.
Ja.
Ja, du gehst ja davon aus, okay, 10 Folgen und jetzt ist quasi Winterpause, ja, und dann geht's mehr oder weniger vom Gefühl her einfach mit einer zweiten Staffel weiter, auch wenn es die erste in der Fortsetzung ist.
Ja? Aber wenn jetzt jemand später einsteigt, hat er eine Staffel mit 22 Folgen vor sich. Was macht der?
Ja, das halte ich echt für anstrengend. Das halte ich wirklich für anstrengend.
Okay. Ja, der Chris wollte auch noch was sagen.
Mich interessiert, wie man so schnell Serien runterreißen kann. Vielleicht erklärt uns die Kate das nochmal.
Wie, wenn man so Serien runterreißen kann, wie man 9 Folgen in einer Woche gucken kann.
Na, wie man 9 Folgen an einem Tag in 1,5 Stunden gucken kann.
Naja, in 1,5 Stunden schaffe ich das nicht. Aber ihr müsst es, also nochmal für eure Erklärung, ja? Ich habe eine Stunde Mittagspause. Da gucke ich eine Folge. Dann lade ich die anderen Folgen über Mittag runter und bin gegen 5:30, 6 zu Hause. Wenn ich dann zu Hause bin und mein geliebter Göttergatte Freund, was auch immer, keine Zeit hat oder was anderes tut, ja, dann habe ich bis 10 Uhr Zeit. Und im Fernsehen kommt nur Müll. Da kommt Werbung, da kommt Blödsinn, da kommt alles, was ich schon 10-mal gesehen habe. Also habe ich quasi von 6 bis 10 Uhr Zeit, Serie zu gucken. Und dann werden da halt 6 Folgen am Stück geguckt. 4 Folgen am Stück geguckt. Ja? Bis ich dann entscheide, ich gehe jetzt ins Bett. Und dann ist halt so eine Staffel in 2 Tagen fertig. Tut mir leid.
Da hast
du nichts anderes. Und während ich die Serien gucke auf dem Tablet, was ja mobil ist, koche ich nebenher, nähe ich nebenher, putze ich nebenher, weil ich mein Tablet ja überall mit hinnehmen kann.
Gehst du auf Klo?
Gehe ich sogar aufs Klo mit meinem Tablet. Ganz genau.
Das ich mache
quasi nur Pause beim Duschen.
Ist gut geplant bei der Kate.
Die einen haben ein Stück Holz, die anderen haben ein Tablet.
Ja.
Gut geplant also, bei der Kate.
Ja, aber was soll ich denn auch anderes tun? Weißt du, ich schalte den Fernseher ein und es kommt nur Rotze. Es kommt irgendwelche furchtbar schlecht geskripteten deutschen Serien von wegen K1, das, was war, ich weiß nicht mal, wie die alle heißen, ja. Dann kommt die zigtausendste Wiederholung von Grey's Anatomy auf 6. Dann kommen irgendwelche Galileo-Specials, die auch schon 3-mal liefen. Ich will das alles gar nicht sehen. Und dann alle 15 Minuten Pause.
Also was Werbung. Man machen könnte, wäre ja Computerspielen.
Ja, aber das geht ja auch nicht, weil A, mein Computer viel zu langsam ist dafür und B, ich zu Hause kein Internet habe.
Aber vielleicht hat der Chris uns ja einen Tipp für uns, was es da Neues gibt.
Ah, oh, was für eine Überleitung.
Genau.
Was heißt neu? Neu ist immer relativ. Ich habe mir auf Anraten eines Freundes hin das neue Forza Horizon geholt und ich war zuerst ein wenig irritiert, weil ich habe erstmal bei Steam geschaut nach Forza Horizon. Gibt es da natürlich nicht, weil Forza Horizon ein Titel ist, der eigentlich exklusiv auf der Xbox erscheint. Aber man hat das jetzt bei Microsoft erkannt, dass es vielleicht relativ sinnvoll ist, wenn man Xbox One-Spiele auch gleichzeitig auf den PC herausbringen kann. Und es ist ein relativ logischer Schritt eigentlich. Also das einzige Problem, was ich jetzt an der Sache hatte oder habe, ist, dass ich jetzt neben meinem Wii-Konto, neben meinem PSN-Konto jetzt tatsächlich auch ein Xbox-Konto habe, obwohl ich keine eigene Xbox besitze. Und ja, Forza Horizon, worum geht's? Es ist ein Autorennspiel. Es ist eigentlich ja so nicht dieses typische große Fahrtsimulationsteil, sondern es ist mehr so, für mich läuft es mehr so unter dem Dingsen als wie so ein Arcade-Autorennspiel. Man fährt halt rum, jetzt spielt in Australien diesmal, also im dritten Teil jetzt spielt im Australien.
Ach, die 3 ist das, ja, ich habe mich schon gerade gefragt. Ja,
Forza Horizon 3, okay. Entschuldigung, ja.
Und das nur ganz kurz, du lädst das über das Microsoft-Konto, also es gibt ja Steam, Origin für die EA-Sachen und jetzt brauchen wir dann noch... Ja. Microsoft, haben die auch so einen Installer oder so ein
Ja, das ist einfach im App Store direkt mit drin.
Ach so, hier also im Windows 10.
10 App Store.
Okay. Genau. Vielleicht interessiert das die Hörer nämlich auch. Okay, alles klar. Ja, genau. So, jetzt also Forza Horizon 3 hast du dir dort gekauft.
Genau, und da macht man sich halt, wie gesagt, noch ein Xbox-Konto, damit man dann auch per Cross-Plattform dann quasi auch mit den Xbox-Spielern spielen kann. Es ist relativ Open World, man fährt sehr viel rum, ist egal, wenn man was über den Haufen fährt, man kriegt für jeden Quatsch, den man macht, irgendwie Punkte, was mir sehr entgegenkommt. Und was auch schön ist, die Fahrphysik wird nicht beeinflusst. Also es ist jetzt wirklich, wenn ich jetzt irgendwo gegen eine Wand rausche und mein Auto verbeult ist, fährt das immer noch genauso wie wenn es nagelneu vor mir steht. Man kann ganz arg viel anpassen, was es Aussehen angibt. Es gibt unendlich viele Autos, es gibt unendlich viele Add-ons, die man kaufen kann. Was ich super finde, ist wirklich die Grafik, wie es dann ist, wenn es regnet, wenn man durch Wasser fährt, schön, dann spritzt auch wirklich das Wasser an den Bildschirm ran. Also man hat dann auch ein bisschen eingeschränkte Sicht und das ist schon super gemacht. Es macht sehr, sehr viel Spaß, weil es halt immer mal wieder auch neue Aufgaben gibt. Also zum einen muss man sein Forza, wie heißt das Ding, seine Forza Welt quasi ausbauen und jetzt gerade bin ich dran, in Surfer's Paradise da meine Veranstaltung höher zu pushen. Ja, ne? Da lacht die Kate sofort. Du gewinnst halt durch alles, was du machst, gewinnst du Fans, dann kommen mehr Fans zu deinen Veranstaltungen, dann kriegst du auch wieder Geld, für das neue Geld musst du wieder Autos kaufen und so weiter. Und es gibt so eigentlich alle möglichen Rennmodi und dann gibt es immer noch so Bonus-Dinger, wie jetzt gerade auch heute wieder am 1. Januar gestartet ist, wo man dann Online-Sachen machen muss gegen andere. Also man kann klar gegen Freunde fahren, gegen Wildfremde fahren. Freunde oder sowas tauchen auch im Spiel auf, also die fahren dann quasi da auch spazieren und du kannst sie in dein Team holen. Du kannst immer so fünf Leute, ich glaube vier oder fünf Leute, in dein Team reinholen, mit denen dann auch rumfahren und kleine Renner das auch immer wieder machen. Selbst wenn du nicht am PC bist, fährt quasi dann, wenn du in einem Team drin bist, fährst du dann da mit und kriegst dann auch ein bisschen Geld dafür, dass du in dem sein Team bist, wenn der irgendwas macht. Also das finde ich ganz schön, dass du quasi, das ist eigentlich mein Jobmodell für die Zukunft, nichts tun und Geld verdienen. und dann gibt es hier, dann musst du überzeugen, den einen Fahrer zu dir zu kommen oder da ein Rennen gegen den gewinnen. Dann gibt es Scheunenfunde, wo du dann die Scheune erstmal irgendwo finden musst, wo dann irgendwelche Autos, versteckte Autos drin sind. Klar, Tuning und Upgrades, alles mögliche. Also es ist sehr, sehr umfangreich und ist vom Fahren her ist es wirklich so ein bisschen Arcade-mäßig und was ich echt super finde. Das Einzige, was mich relativ nervig stört, ist, dass ständig gesagt wird, mein Grafikkartenspeicher wäre voll. Also ich habe eigentlich so alle 15 bis 20 Sekunden kriege ich eine Einblendung, dass mein Grafikkartenspeicher voll ist. Aber ich habe auch schon versucht, da in der Grafik was runterzudrehen. Ich habe allerdings keinerlei Einbußen, also von der Performance oder so her nicht. Es kommt nur einfach die Meldung. Also entweder kaufe ich mir noch eine größere Grafikkarte, um das wegzukriegen, oder ich lebe einfach damit. Und es macht super viel Spaß. Also es ist, wie gesagt, super umfangreich. Einfach, man kann querfeld einfahren, man kann auf den Straßen bleiben.
Aber keine Kängurus überfahren, bitte.
Nee, du kannst Lebewesen kannst du nicht überfahren, aber Kängurus hopfen auch rum. Es gibt auch ein Achievement, wenn du übers Feld fährst und dein Auto die ganze Zeit hoppelt, kriegst du auch Känguru-Punkte. Also es macht wirklich sehr, sehr viel Spaß. Also auch, wie gesagt, auch wegen der Auswahl an Fahrzeugen. Und von der ganzen Dynamik, die das Spiel hat, echt eine schöne Sache.
Ich überlege gerade, welches ich damals hatte auf der Xbox. Ich glaube, ich hatte Horizon 2. Genau. Und ich habe gerade geschaut, während du hier gesagt hast, also hier mit diesem Shop und so. Es gibt da drei Versionen zum Kaufen. Standard 69 Euro. Ja. Dann Deluxe 89 Euro und Ultimate 99 Euro. Das ist natürlich ja, genau. Ist das ganz neu jetzt oder was? Wann kam das
raus? Das ist relativ neu noch, aber ich habe bedeutend weniger gezahlt, weil jetzt um Weihnachten rum war es im Angebot. Und habe mir auch sagen lassen, dass die Basisversion eigentlich erstmal reicht. Alles andere ist ein bisschen, für das, was man bekommt, für das Geld, ist es ein bisschen ein Witz. Also es gibt jetzt wohl gerade, oder es gibt jetzt gerade die Blizzard Mountain Erweiterung. Die muss richtig gut sein, also da liegt Schnee, dann schlittert man auch über den Schnee, also es passt sich schon von der Fahrdynamik und so alles an, von der Physik. Macht sehr, sehr viel Spaß. Es kann auch, wie gesagt, vielleicht noch zu erwähnen wäre, es gibt diesen Tageslichtwechsel, also es kann sein, dass der Tag rumgeht, dann wird es halt Nacht, dann fährst du halt bei Dunkelheit rum und je nachdem, wo du dich aufhältst, desto heller ist es oder nicht und du hast halt dein Licht auch an. Und das gibt auch dem Spiel nochmal eine ganz andere Atmosphäre, wenn du dann hier durch den Stern unter dem Sternenhimmel rumfährst. Also es ist schon wirklich schön gemacht. Sehr umfangreich, grafisch sehr schön und es macht einfach Spaß. Also meinem Fahrstil kommt es sehr entgegen, wenn ich einfach andere wegkommen kann auf der Straße und dann weiterfahren kann, ohne dass ich Beeinträchtigungen habe. Es kommt mir sehr entgegen, was bei mir noch ein bisschen aktuell das Problem ist. Ich spiele es jetzt noch mit Tastatur und ich habe jetzt tatsächlich meinen Xbox-Controller besorgt oder liefern lassen.
Ja, habe ich auch.
Hast du gesehen?
Nee, habe ich auch. Ich habe mir einen gekauft vor Weihnachten.
Ich glaube nämlich nicht, dass ich den über Kinocast bestellt habe, weil ich brauche das so ein bisschen, dass ich mit dem Gas spielen kann und meine Tastatur ist leider da jetzt nicht so, dass sie hier die Druckgröße oder die Druckschwere mit drin hat, deswegen, das fehlt mir so ein bisschen, das mag ich am Pad mehr. Deswegen habe ich mir jetzt da tatsächlich noch ein Joypad rausgelassen, auch wenn es vielleicht das einzige Spiel ist, wo ich es wirklich mal brauchen werde. Ich werde es natürlich auf anderen Spielen auch mal testen, am PC, aber ansonsten, es ist eine super, super spaßige Sache, also kann ich jedem nur empfehlen.
Ich habe mir jetzt in der ersten Dezemberwoche bei NetGames so ein Xbox-Pad geholt, weil das funktioniert eigentlich am besten am PC, jetzt mit USB und so einfach anstecken, wird sofort erkannt bei allen Spielen und so. Und ich habe es mir eigentlich nur für Rocket League gekauft. Ich habe mir seitdem, ich weiß nicht, wie viele Racer ich mir seitdem gekauft habe, weil das einfach jetzt wieder so viel mehr Spaß macht, die Racer zu spielen. Also ich habe mir hier bei MMOGA habe ich mir da die Keys gekauft für Need for Speed The Run. Das fand ich eigentlich damals auf der Xbox immer schon geil und konnte ich jetzt wieder spielen, bin ich wieder fast durch. Need for Speed Rivals habe ich mir gekauft und ich weiß nicht, also macht einfach totalen Spaß mit so einem Pad die Racer zu spielen und auf dem PC sieht die Grafik einfach mal viel besser aus, wenn du da ein gescheites System hast. Hm.
Eben.
Deswegen, ich habe jetzt auch schon gezuckt hier, Forza Horizon 3, aber 69 Euro, ich glaube, ich warte mal noch. Ich habe ja jetzt erstmal die anderen, aber sieht nach einem geilen Racer aus und ich kann mich erinnern, ja, damals,
lohnt sich auf jeden Fall. Also,
wie die gesagt, zwei hat mir gut gefallen.
Lohnt sich auf jeden Fall nur für das Geld, wo es jetzt wahrscheinlich gerade wieder drin steht, da überlegt man zweimal, aber ich habe deutlich weniger gezahlt.
Also, kannst du empfehlen? Wunderbar.
Ja.
Ich kann es noch nicht empfehlen, weil 69 Euro und so. Wenn da jemand einen Tipp hat, wo man da günstiger rankommt, jetzt auf legalem Wege, dann kann er mir gerne mal Bescheid sagen. Okay. Ich lese mal ganz kurz die Gewinner vor, weil ich habe nämlich das mit dem Star Wars Notizbuch und Feuerwehrmann Sam, das habe ich schon mal heute alles fertig gemacht, damit wir nicht ganz so viel haben. Wir haben nämlich noch die Verlosung, die Auslosung besser gesagt von dem Weihnachtskalender-Gewinnspiel, das ist ja einiges. Also hier die Star Wars Bücher, da habe ich da haben die drei, das war der Thomas Holmer, der Mike und der Martin, nee, warte mal, Entschuldigung, ja, irgendwie die alle, die da was geschrieben haben, das waren ja nicht so viele, da kriegt jeder eins, dann genau, so war das. Die von manchen habe ich ja die Adresse schon und die anderen, von denen ich es noch nicht habe, ich muss mal nachgucken, die kriegen von mir eine Mail, wo ich um die Adresse bitte. Also die unter dem Star Wars Rogue One kommentiert haben. Damit ist das jetzt dann auch zu Ende, weil wir haben es ja extra nochmal länger laufen lassen, weil da noch nicht so viel war. Und Thema Feuerwehrmann Sam hatte ich auch schon mal ausgelost. Da hat die Holly gewonnen, der Michael S. und die Jessica H. Die haben von mir schon eine Mail bekommen, haben sich auch schon teilweise zurückgemeldet. Ich glaube, einer noch nicht, die anderen zwei haben sich gemeldet. Und die kriegen dann von mir die Freikarten zugeschickt. Wir haben jetzt noch, wenn ihr habt ja das Dokument offen, ich habe unten so einen zweiten Reiter, der heißt Gewinnspiel. Seht ihr den? Wenn ihr da draufklickt, dann seht ihr ja. so eine Liste. Wir haben ja gesagt, jedes Mal mitmachen zählt als ein Los im Topf. Und das heißt hier zum Beispiel der Willems, der hat 23 Lose im Topf, weil der hat einmal hat er nicht mitgemacht oder aus technischen Gründen, keine Ahnung, hat es nicht funktioniert und so weiter. Das heißt also, die Nummer 1 bis 23 ist der Willems, weil die ersten vier, die Franzi, der Martin, der Michael und der Sumatra Rain, die haben ja sowieso was gewonnen. Die habe ich auch schon angeschrieben heute. Und jetzt verlosen wir noch zwei Preise unter den restlichen. Wobei, wie gesagt, 1 bis 24 ist Willems, dann 24 bis 47 ist Catland und so weiter und so fort, je nachdem, wie oft diejenigen mitgemacht haben. Das geht dann bis runter zu denen, die nur einmal mitgemacht haben, wie der Jeff zum Beispiel oder der TIF oder der Jochen, der hat zweimal mitgemacht. Und ich habe jetzt random.org offen und da habe ich hier Nummer 1 bis maximal 533. Und ich klicke jetzt hier ein paar Mal drauf und kann einer von euch mal dann in der Liste gleich gucken, wer das ist und da mal irgendwie das farblich markieren oder so.
Ja.
Okay.
Okay. Also,
ich mach das.
Okay. Also übrigens, jetzt beginnt gerade auf BBC One Sherlock die neue Folge. Und es nimmt auf.
Ja, und klappt. In der NHL fängt jetzt das Winter Classic an.
Also wir nehmen jetzt hier gerade die neue Folge Sherlock auf, die ja vielleicht auch für unsere Hörer interessant sein könnte bei BBC One HD. Ganz normal hier über Satellit. Wer wissen will, wie man den empfangen kann, fragt mich einfach. Ich drücke jetzt hier einfach fünfmal drauf und die Zahl, die da jetzt ist, die wird es. Also 1, 2, 3, 4, 5. Das ist die 104.
Die 104 gehört zu Trommelwirbel. Danke für den Trommelwirbel. Lotharpa.
Ja, machst du da irgendwie eine farbliche Markierung hin?
Jawohl, mach ich.
Okay, dann mache ich nochmal fünfmal. Also 1, 2, 3, 4, 5. 263.
Die 263 gehört zu Trommelwirbel. Gedankengarage.
Okay. okay, lustige Nicknamen haben wir gehabt. Ach komm, irgendwie kriege ich noch ein paar Preise zusammen hier aus der Preisekiste. Einen machen wir noch. Nochmal 5. 1, 2, 3, 4, 5. Die 261. Aber wenn das jetzt nochmal derselbe ist, kriegt er nicht nochmal.
Das ist nochmal derselbe, ja.
Okay, warte mal, dann drücke ich noch einmal. Klick. Die 305.
Die 305 ist super goofy.
Okay, also, ihr drei bekommt von mir gleich eine Mail, wo ich um eure Adresse für die Zusendung bitte. Ich glaube, Super Goofy, da hat es schon mal gewonnen. Aber ich schicke es zur Sicherheit trotzdem nochmal. Vielleicht hat sich was geändert. Und dann kriegt ihr hier ein paar Überraschungspreise von uns. Und dann haben wir
Glückwunsch.
Glückwunsch. Haben wir eigentlich alles rausgehauen, was wir so hatten. Gab es irgendwelche nennenswerten Kommentare eigentlich? Bei Rogue One war es eigentlich auch nur wegen Gewinnen und ja, zum Jahresrückblick hat man da was? Auch nicht so richtig, glaube ich, oder?
Ich glaube, einen Kommentar.
Übrigens das Centennial Classic, nicht das Winter Classic. Entschuldigung.
Das was?
Ach, der Thomas hat bei unserem Jahresrückblick seine besten Filme waren Arrival, Animationsfilm Dragon Ball, Flops, Viktor Frankenstein, Godzilla. Für 2017 hofft er auf Split, den Bully-Parade-Film, Blade Runner, Rings, Planet der Affen 3, Logan, Star Wars Episode 8, Kong, Skull Island und er empfiehlt noch die Serie Dr. Slippery 40-something mit Hugh Laurie und Peter Capaldi. Kann man auf YouTube sehen.
Das waren die Anfänge.
Ja, okay. Dann vielen Dank auch für die Kommentare und dann sind wir eigentlich soweit, denke ich mal, hier durch, oder? Habt ihr noch irgendwas? Dann schaue ich mal.
Nee.
Dann schaue ich mal noch rein, was so über die Weihnachtszeit hier bestellt wurde, über unsere Affiliate-Links von Amazon. Mal gucken, ob da was Cooles dabei ist. Ich guck mal, Werbekostenerstattung hier. Letzte 7 Tage, mal schauen. Batman The Dark Knight Returns 30th Anniversary Edition. Hä? Ist das schon so alt? Gibt's doch gar nicht, oder?
Nee.
Ach so, das Graphic Novel. Ah, okay. Graphic Novel. Also die nicht der Film Dark Knight, sondern Graphic Novel. Eine Dokumentenkamera Dual-Modus VGA USB. Sieht aus wie eine Schreibtischlampe, die faltet man so aus und kann dann irgendwie Fotos machen von den Dokumenten. Also sowas wie ein Scanner, aber mit Fotos. Kostet ganz schön viel Geld. Scheint was zu taugen. Okay. DVD Hotel Transylvanien 1 und 2 als Blu-ray. Eine elektrische Zahnbürste Oral-B mit Aufsteckzahnbürsten. Eine Liegedecke, ein Kissenset für Hunde oder Katzen. Ein Reisekissen. Ein Nackenhörnchen, Reisekissen. Das ist Kate bestimmt von dir, oder? Nähgarn, schwarz und weiß.
Und ja, das ist für meine neue Overlock-Nähmaschine.
Und ich nehme an, das ist Shampoo, oder? Vella Amy Textur Sculpt Force Flubber. Keine Ahnung.
Keine Ahnung.
Für 10 Euro. Von mir. Was ist das? Was schreibt denn hier? Ah, okay. Endlich Profi-Qualität fürs Haar. Ist das mit Abstand das beste Gel, das ich je verwendet habe? Einfach auskennbar. Hä?
Ach, was
ist das? Ist das Gel oder was? Oder ist das Shampoo? Ich weiß es nicht. Das beste Haargel, was es zurzeit gibt, steht aber auch nur in den Kritiken drin. Steht nicht oben bei der Beschreibung.
Ist das Gel? Ist das Shampoo? Nein, es ist Superman.
Also es kostet auf jeden Fall 10 Euro.
Kleid. Ist es blau oder schwarz?
10,74 Euro. Für 250 Milliliter, wenn das nichts taugt. Okay. Nürnberger Spiel.
Wer das gekauft hat, kann es ja mal sagen, ob es gut ist.
Ja, Nürnberger Spielkarten noch. The Game als Kartenspiel. Ist das, hat das was mit dem, ihr seid doch so Spielefreaks. Hat das was mit dem Film zu tun?
Großartiges Kartenspiel, ein absolut großartiges, einfaches Kartenspiel.
Hat das was mit dem Film zu tun von
Nein.
mit Michael Douglas?
Nein.
Spiel des Jahres 2015. Ach nee, nominiert.
Zum nominiert, aber großartiges Spiel. Wir haben das schon gespielt jetzt, und es ist großartig.
Könnt ihr empfehlen als Weihnachtsgeschenk für nächstes Jahr. Okay, na, Ostern kommt auch bald. Okay, dann vielen Dank an alle, die hier was bestellt haben von der Liste. Und denke ich mal, sind wir soweit durch für heute. Ihr habt viele Anregungen bekommen, hier Kommentare zu schreiben. Lasst euch da nicht hindern. Es erscheinen jetzt nicht mehr so viele Weihnachtskalender-Beiträge so zwischendrin. Das heißt, der Beitrag bleibt jetzt erstmal eine Weile ganz oben stehen. Und ja, lasst euch ja nicht abhalten, ein paar Kommentare zu schreiben. An die, die die Tickets gewonnen haben für Achtung Außerirdische hier, Feuerwehrmann Sam. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr da vielleicht einen kleinen Kommentar schreibt, wie euch der Film gefallen hat, worum es da so geht. Ob man das gucken kann, auch als Erwachsener mit Kindern. Ansonsten denke ich mal, hören wir uns dann nächste Woche wieder. Dann startet gut rein ins neue Jahr. Viel Spaß auf Arbeit wieder oder genießt noch euren Urlaub, den ihr noch habt. Vielen Dank, Danke. Kate. Vielen Dank, Chris.
Gerne.
Und
bis bald.
Bis bald. Tschüss.
Ciao.
Mach's gut. Tschüss.
Und jetzt kommt der Trailer zum Film.
Wollen Sie meine Seele retten?
Ich hörte, Sie haben Geburtstag.
Ja. Die Party fängt gerade erst an.
Sein Name ist Callum Lynch. Wir haben seine Blutlinie 500 Jahre zurückverfolgt. Bis zum Credo der Assassinen.
Für den Rest der Welt da draußen existieren sie nicht länger.
Was ist das hier?
Das ist ihre zweite Chance.
Was wollen sie von mir?
Ihre Vergangenheit. Sie begeben sich jetzt in den Animus. Was sie gleich sehen, hören und fühlen, sind die Erinnerungen ihres Vorfahren, der seit 500 Jahren tot ist.
Warten Sie!
Willkommen bei der spanischen Inquisition.
Was ich da drin sah, hat sich echt angefühlt.
Das war es.
Wir beobachten dich, wollen sehen, wer du bist.
Ich glaube, ihnen ist Großes bestimmt.
Finden wir's raus. Wir arbeiten im Dunkeln, um dem Licht zu dienen. Sind Assassinen. Langsam gefällt's mir.
Da hat eine Menge Urlaub. Warum? Was ist da bei euch hier? Fällt gleich der letzte Gong.
Fällt schon jemand vom Stuhl hier? Das ist kaputt.